Wer im Vorfeld weiß, was der Gegenspieler wohl als
nächstes machen wird. Ich meine, wenn das so wäre, hätten wir aber nicht 0-4 verloren, oder?
Nee. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass er nicht seinen besten Tag hatte und das muss man ihm auch zugestehen. Also er kann halt sehr viel vorausschauen, diesen Sport wahrnehmen. Und das sagt ja nicht nur die Statistik, dass er einfach einer ist, der, glaube ich, am meisten Bälle abfängt, also gegnerische Pässe, ich glaube, in der ganzen zweiten Liga von der Wahrnehmung.
Was man besonders bei den Toren gesehen hat, die wir uns wieder gefangen haben.
Du machst es ja fest an dem einen Spiel. Würde ich jetzt nicht unbedingt. Also wie gesagt, das war überhaupt gar nicht sein Spiel. Er ist auch zu Recht ausgewechselt worden.
Es war auch nicht das Spiel von Avivor, über den ich all das nie sagen würde. Den finde ich ja super. Aber der hat natürlich teilweise auch die Orientierung verloren. Aber der verliert immer dann die Orientierung, wenn der Rest der Mannschaft mentalitätstechnisch nicht auf der Höhe ist. Der ist ein Teamplayer und das ist das
Die schlimmste auch. Thematik habe ich heute wahrgenommen, als ich die mögliche Aufstellung zum nächsten Spiel in Sandhausen gesehen habe. Und da ist genau das eingetreten, was ich an dem Tag mir schon gedacht habe. So ein Typ wie Kaller wird das Bauernopfer sein. Dass der natürlich, dass über seine Seite viel passiert war, weil Rio überhaupt nicht am Spiel teilgenommen hat. Defensiv sowieso nicht. Vorne jeden Zweikampf verloren, jeden Ball verloren. Und die ganze Seite von Kaller war offen. Und er hat immer gegen zwei Leute gespielt, Minimum. Und deswegen ist er für mich sinnbildlich das Bauernopfer. Und ich kann mir vorstellen, dass das erstmal das letzte Spiel war, was er von Anfang an gemacht hat.
Das fände ich ehrlich gesagt skandalös, weil ich Kaller als einen der wenigen noch irgendwie mit dem richtigen Feeling auf dem Platz fand.
Genau, und darauf wollte ich hinaus, dass das so enden wird, dass genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich gut findet, passiert. Nämlich, dass einer, der diese Tugenden noch hat, durch so eine Leistung, für die er jetzt eigentlich, natürlich hat er seinen Teil dazu beigetragen, aber er war da in Abhängigkeit genau von dieser Taktik und genau von der Tatsache, dass normalerweise hättest du Rio nach einer halben Stunde rausnehmen müssen, wie auch immer.
Das da wären auch noch andere. Bei aller Sympathie sehe ich das auch so, ja.
Ja, und da hat er ihn bis zum 90. jedes Mal, wenn er auswählt, hat er gedacht, okay, jetzt erlöst er ihn. Nie passiert. Und dadurch hat einfach auf der Rechten so schlecht ausgesehen, dass ich das Gefühl hatte, okay, dann ist das jetzt genau das, was passiert, dass er das Bauernopfer wird und wahrscheinlich das letzte Spiel gefühlt von Anfang an in der Saison machen wird.
Kann man denn nicht lieber gleich richtig den Trainer opfern? Das wäre doch ein super Zeitpunkt gerade. 43 Punkte, hier kann ich mehr absteigen. Und das wäre doch eigentlich der ideale Zeitpunkt, sich jetzt einen Trainer zu suchen, der die Mannschaft besser einstellen kann, oder nicht?
Naja, du musst immer auf das Gesamtbild gucken. Ne? Wir sind Vierter, haben echt noch Puffer zum Fünften.
Na, aber ich meine, die Hälfte des Vierterseins ist aber auch Zufall, oder?
Naja, darum geht's ja nicht. Entlässt du ja.
Ja. Nee, ja da, um Thomas Müller zu zitieren, wer andauernd Glück hat, das ist Können.
Naja, das ist, ja, natürlich ist das so.
Thomas Müller hat nie recht. Immer wenn man sich auf Thomas Müller bezieht, dann ist irgendwas falsch. Ich versuche gerade, mir einen Kopfhörer anzulegen.
Und wenn ihr euch das anhört, dann hört ihr diese Mikrofone, die sehr microphonic sind. Deswegen so. Bitte auch nicht hinlegen, sondern in der Hand behalten.
Wir können also so nicht machen.
Zum Beispiel so nicht. Oder vorher ankündigen, dass du es machst, weil die Leute jetzt ja uns ja auf
ich
ihren Ohren
das ist so
haben.
Eine Analogie zu Pyro, wenn ich jetzt immer
also
so mache.
Wir können akustisch. Ja nochmal technisch gesehen sagen, was wir hier eigentlich machen, also so eine Art Intro machen.
Ja, ich habe euch einfach mal reden lassen, weil es ist einfach schön, weil wir diskutieren immer noch das Stadtderby, wo wir immerhin als Zweiter der Stadt rausgekommen sind. Und aha. Ja, Herr Hase. Das war so ein Witz für die RTL Samstagnacht in den doofen 90ern. Aber
also ich
wir diskutieren immer noch das Spiel. Herzlich willkommen zum St. Pauli Pop Podcast. Wir sind heute, wie heißt die Kneipe eigentlich, in der wir sind?
Darauf wollte ich hinaus. Nee, das ist eben nicht mehr das Soe, habe ich gerade gesehen. Es ist das Ursprungs-Soe aus den 80er, 90er Jahren, wann auch immer. Jetzt heißt der Laden Möwe Sturzflug.
So ein bisschen das wie Geier Sturzflug,
ja,
nur
also
in Sturzflug. Cooler.
kann sich jetzt darauf beziehen, dass der HSV jetzt das Derby gewonnen hat und jetzt einen Sturzflug abliefert, weil er keinen Punkt mehr holt.
Ja, ich finde ja, wir setzen jetzt mal die Bühne. Ich sehe gerade, ich habe noch eine Lesebrille auf. Also wir setzen die Bühne, wir heißen euch herzlich willkommen zum St. Pauli Pop Podcast nach dem Derby. Wir sind alle selbstverständlich noch ein bisschen durcheinander und sprechen über das Spiel und über das, was drumherum und danach passiert ist. Und sitzen hier im Geier Sturzflug und trinken Bier. Und ich sitze hier mit Willi, den habt ihr auch schon gehört, und mit Christian. Und wir haben angefangen mit dem Kollegen Knoll und die Beschreibung der Wahrnehmung seiner Leistung am Sonntag und kamen dann über Jan-Philipp Kaller, den wir alle den Rest der Saison in der Startelf sehen wollen.
Immer.
Immer.
Ja, das ist ja schön.
Und jetzt zu Kautschinski und sind mittendrin in der sportlichen Aufbereitung dieses Derby-Tages.
Das, ne, was heißt sportlich? Ich glaube ja, dass Sport auch immer eine psychologische Dimension hat und dass wenn alle die ganze Zeit nach dem Derby nur über Pyro reden, aber nicht mehr über den Trainer, kann das ja auch daran liegen, dass einfach der Fußball, der unter dem Trainer gespielt wird, so langweilig ist, dass Pyro einfach interessanter ist tatsächlich.
Also eine Art Soundtapete, wie man sie hier im Hintergrund hört wahrscheinlich.
Ja, zumindest definitiv spannender als das Spiel unserer Mannschaft war es ja nun mal. Und man kann nicht behaupten, dass irgendwie der Trainer damit gar nichts zu tun hätte, weil wir nun zufällig irgendwie auf dem vierten Platz gelandet sind. Es waren ja nur wenige Spiele da, wo man hinterher rausgegangen ist und sich dachte, hey, es gab so zwei, drei vor der Winterpause, wo man so irgendwie sowohl das emotionale St. Pauli-Feeling als auch das persönliche Unterhaltungsbedürfnis als auch eine gewisse Sexiness und es gibt ja auch so eine Erotik des Spiels, die, finde ich, unter ihm selten entsteht. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Grund auch für diese Niederlage ist, weil er es nicht schafft, die Mannschaft mentalitätstechnisch so aufzubauen, dass sie den St. Pauli-typischen Eros des Spiels auch tatsächlich umsetzen können, obwohl man immer wieder merkt, dass sie es wollen. Also man jetzt auch nicht das Gefühl hat, man kann da irgendjemanden aus der Mannschaft einen Vorwurf machen, aber das Gefüge stimmt vielleicht von den Punkten her, aber nicht von der Ästhetik her. Und wir machen ja hier einen Pop-Podcast.
Das stimmt. Und wir stehen auf der Tribüne als Menschen, die von Popkultur durchwirkt sind. Und wir gehen natürlich auch nicht wegen des hervorragenden Weltklasse-Fußball zu St. Pauli, sondern wegen seiner mindestens auch, aber wenn nicht vornehmlich wegen der kulturellen Dimension, die dieser Verein zu bieten hat. Was aber mich dazu bringt zu sagen, ob man das Kautschinski vorwerfen kann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses Präsidium und dieser Sportchef, dass die genau das gebrieft haben. Also
ich habe
Top 6 der Liga.
Ich habe eine bekannte Szene im Sinn. Ich bin ja eigentlich kein Kautschinski-Hater. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Aber das, was ich unglaublich
gegen Hater verwirre ich mich jetzt aber auch.
Naja, also nicht Hater, aber zumindest, dass ich eine bestimmte Szene oder eigentlich das ganze Spiel im Sinn habe, der markanteste Unterschied war. Es setzt dieser Regen ein, es war 0-2 Spielstand und Kautschinski setzt sich tatsächlich auf die Bank, also hat die ganze Zeit Hände in den Taschen, überhaupt keine Regung und setzt sich auf die Bank. Und auf der anderen Bank, also Hannes Wolf, Trainer des HSV, ist die ganze Zeit am Taktieren, am Sprechen, am Tun, am Machen, egal was für ein Wetter ist, egal ob es regnet, schifft, wie auch immer. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass er das intensiv miterlebt, was da gerade passiert. Und das war so ein markanter Unterschied, dass ich dachte, okay, also entweder ist er bleiern geschockt, aber dann war das tatsächlich gefühlt natürlich auch so, dass das schon so ein Stilmittel anscheinend auch von Kautschinski ist, dass das irgendwie seltsam war, dass ich das nicht glauben konnte, dass der Unterschied so rigoros ist. Also,
wie siehst du das, Erik?
Habt ihr das nicht so wahrgenommen? Also ich fand es extrem.
Ich spüre von dessen Aura nie irgendwas. Also das kann nun natürlich auch mein persönliches Problem sein. Aber wenn ich mir die Spielweise so angucke, wüsste ich jetzt auch nicht, was das für eine Art von Stilmittel sein sollte, die du gerade ist. Ist denn das inszenierte Übelnehmen oder was? Strafen durch Liebesentzug oder wie deutest du das strategisch?
Nein, also einfach, dass man dieses Spiel eine intensive Wahrnehmung an diesem Spiel, also dass du das Gefühl hast, dass der Trainer ein Teil der Mannschaft ist. Das hatte ich jetzt im Negativen bei Kaczynski tatsächlich so, dass er halt genauso viel da fehl am Platz war, wie die Spieler auf dem Platz. Also das
hast du so schön formuliert. Eigentlich können wir den Podcast jetzt schließen.
Ja, also das, und dass du im anderen Moment jetzt das Gefühl hattest, dass das kommt, was auch gekommen ist, dass da eher noch Tore für den HSV fallen und das daran, dass man wirklich das Gefühl hatte, dass dieses Zwischenspiel zwischen Trainer und den HSV-Spielern, dass da auch permanent noch Informationen hatte, Spieler zu sich rufen, auch in den Pyro-Pausen zu sich rufen, noch versucht, taktische Elemente irgendwie anscheinend mitzuteilen. Und dass er das völlig gelebt hat, dass das da an einer Seite nicht passiert ist.
Ich glaube übrigens tatsächlich, dass der Konflikt, den es ja offenkundig zwischen Mannschaft und Kaczynski gab, Anfang der Saison, dass der sich jetzt in dem, was Willi beschreibt, auch wieder manifestiert. Das kann gut sein. Auf der anderen Seite finde ich, ja, also ich mag auch Menschen, die Ausstrahlung haben und Charisma haben. Die findest du nur A beim Fußball nicht so häufig. Also Ewald Lien zum Beispiel war ja so jemand, Stani war auch jemand.
Fonzek war durchaus auch so jemand.
Aber dann musst du tatsächlich dich die Frage stellen, haben diese drei diese Mannschaft sportlich besser gemacht? Also jetzt im Fall von Stanislavski meine ich jetzt die Bundesliga-Saison, also so ein Niveau höher, und bei Fronzek und Lien meine ich über das Jahr, in dem sie sozusagen als frische Trainer gewirkt haben, hinaus. Und bei Lien muss man sagen, nein, hat er nicht. Also er hat im ersten Jahr gewirkt, im zweiten nicht mehr. Fronzek genau das Gleiche, der hat irgendwann...
Das stimmt nicht, wir standen auf Platz 5 oder 6, als er diesen komischen Machtkampf, so stellte es sich zumindest von außen da, von der und der Vorhalt, mit dem Präsidium gesucht hat. Da standen wir ziemlich gut da. Und da war irgendwie auch eine Spielweise auf dem Platz, die war sowohl engagiert als auch nachvollziehbar. Und ehrlich gesagt empfinde ich, aber das kann jetzt auch mein persönliches Unvermögen sein, weil ich das ja auch gar nicht durch eine sportliche Taktikbrille wie Tim vom Millerton betrachte, sondern eher als so ein psychologisch-ästhetisches Gesamtmoment. Und da ist mir einfach das irgendwie völlig verloren gegangen, was ja nicht zuletzt auch zum Beispiel ein Herbert Marcuse, ich hau jetzt hier mal gleich die großen Namen raus aus der kritischen Theorie, ein Philosoph, der hat lange Texte über die Erotisierung des Alltags geschrieben. Das ist nicht die Sexualisierung des Alltags, sondern das ist einfach eine bestimmte Brille, die man aufsetzt, um die Tätigkeiten, die man vollzieht, quasi mit einem Eros, also einer Lebensbejahung, auch zu erfüllen. Das ist jetzt ganz platt, weil man das alles im kapitalismuskritischen Zusammenhang eigentlich sehen müsste. Aber ich finde tatsächlich, dass den anderen Trainern das besser gelungen ist, das auf den Platz zu bringen. Und während es Herrn Schubert zum Beispiel nie gelungen ist. Kein einziges Mal. Und das ist auch das, wo ich glaube, dass das ein Grund mit ist, der jetzt aber irgendwie eher so ein atmosphärisches ist und gar nichts taktisches, aber irgendwie scheint er zu wirken. Und das muss irgendwas mit der Chemie zwischen Trainer und Mannschaft zu tun haben. Deswegen haben wir mit Stani ja immerhin noch ein Derby gewonnen, wenn wir auch grauenhaft schlecht gespielt haben damals im Volkspark. Und jetzt eben nicht, sondern sind da in einer Art und Weise untergegangen, die ja auch einfach so deprimierend war, also jetzt alle reden über Pyro, aber das Spiel war ja viel trauriger, dass ich jetzt nicht finde, dass die einfach so weiterspielen können. Klar, in den Kulissen wird geredet und so weiter, aber wir ja als zuschauende Fans, Vereinsmitglieder dürfen das ja noch so kommentieren.
Also es war, wir haben das ja vorher auch noch einmal kurz gehabt, dass wir das Sportliche angerissen haben auf dem Weg hierher, Erik und ich, und da ist mir eigentlich immer so bewusst geworden, dass diese Tatsache, wie man den HSV zu spielen hat, also sprich, die hatten ja wirklich eine sehr schlechte Rückrunde bis dato, und die Mannschaften, die da gepunktet und gut ausgesehen haben, haben das alle gleich gemacht, sind auf die Außenspieler Pressing gespielt und haben die unter Druck gesetzt, und schon hat das alles funktioniert. Und das war das einzige Spielmittel, was wir nicht genommen haben, nicht gemacht haben, sondern haben defensiv gespielt und gedacht, okay, dann muss es da auch irgendwie einen Plan gegen haben, der aber anscheinend logischerweise nicht funktioniert hat.
Oder? Ja, offenkundig.
Ja, offenkundig. Und natürlich bin ich auch der Meinung, dass jetzt mit dem nächsten Spiel, also es gab diese Phase schon, dass wir Klatschen gekriegt haben, auch gerade gegen Mannschaften, die jetzt oben stehen und auch, wie es aussieht, aufsteigen. dass uns das vielleicht auch in der Form, dass man da sieht, dass wir da doch deutlich unterlegen sind, auch jetzt von der Besetzung des Kaders, vielleicht auch von der taktischen Aufstellung des Trainers, wie auch immer, dass da dann noch echt Spielraum ist. Deswegen ist der Weg in die Mitte für uns auch sinnvoller als der Blick nach oben. Aber
es geht mir jetzt gesagt auch gar nicht um den Aufstieg oder nicht. Es geht mir einfach darüber, was für ein Feeling ich habe, wenn ich im Stadion sitze. Und das ist gar nicht unbedingt vom Tabellenplatz abhängig. Und das ist natürlich gerade bei so einem Spiel wie gegen den HSV, der mit Sicherheit jetzt auch nicht mehr so dieser politische Großgegner ist, wie er das in den 80er Jahren mal war, Ende der 80er, Anfang der 90er, weil die politisch jetzt auch nicht mehr so drastisch sind, trotz aller Scharmützel und darüber hinausgehend im Vorfeld, die ich ja auch mitgekriegt habe. Aber in so einem Spiel gegen den HSV so aufzutreten, das ist ja schon auch ich weiß, ich habe auch heute Herrn Knoll da bei Twitter so ein Statement abgeben sehen, wie geknickt er ja nun auch sei. Aber das hilft ja auch nicht weiter, wenn man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass der Funke wirklich großartig überspringt. Und dass die eigentlich so ein bisschen immer wie mit so einem Dämpfer spielen. Und diese gute Bilanz jetzt quasi in der Rückrunde, das war ja vor allem, weil Herr Meier bisher immer getroffen hat, was ja auch super ist, also was auch klasse ist.
Ja, aber, und vorher Herr Fährmann übrigens, ne?
Also, ja, und vorher Herr Fährmann.
Also wir haben ja viele Spiele gewonnen, die wir eigentlich normalerweise verloren hätten, weil wir in den letzten 10 Minuten immer noch was haben bringen können. Und vielleicht ist das ja der Unterschied, dass wir im Moment eben nichts mehr bringen können von der Bank, der nochmal richtig.
Also ist das natürlich auch die Zeit, das war natürlich auch genau die Variante, wo der Herr Kautschinski, unser Trainer, natürlich auch ein glückliches Händchen hatte, weil wir doch tatsächlich späte Tore hatten und auch viele Joker-Tore und die dann halt wirklich natürlich auch dazu geführt haben, dass Punkte, die dann uns durch Zufall noch in den Schoß gefallen sind, sozusagen am Start waren. Und das fehlt uns jetzt gerade in solchen Spielen, wo es drauf ankommt. Ich bin relativ sicher, dass wir jetzt, ich glaube, in Sandhausen auch wieder so ein Spiel hinlegen können, dass wir vielleicht tatsächlich mit einer relativ guten Leistung auch 2-0 gewinnen können, als Beispiel. Und dass dann auch wieder alles gerade gebogen ist, das ganze Gerüst St. Pauli, wie wir uns das wünschen.
Naja, ich bringe jetzt eine völlig schiefe Analogie, aber wir machen hier auch einen komischen Podcast, wo merkwürdige Sachen, also wenn dein Lover dich einmal betrogen hat, macht der Sex danach auch nicht mehr so einen Spaß. Und so ein bisschen so fühlt man sich ja zumindest. Also ich fühle mich so ein bisschen betrogen von der Mannschaft, ehrlich gesagt.
Ich wollte gerade fragen, wer ist jetzt der Lover, Knoll oder Kautschinski?
Die ganze Mannschaft. Okay. Also die Mannschaft in ihrer Gesamtleistung gegenüber dem Publikum. Und ich weiß, das ist jetzt, aber ich werfe die in den Raum, weil ich das Gefühl hatte, als ich jetzt so verfolgt habe, gerade wie alle eher denn so Ablenkungsdiskussionen darüber, was Herr Zander in der Mopo gesagt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, dahinter steckt eigentlich irgendwie noch wirklich so eine abgrundtiefe Enttäuschung. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Nick Hornby beschrieben hat. Das Wesen des Fußballfan-Daseins ist die abgrundtiefe Enttäuschung.
Ja, genau.
Sowieso, also schon vom Wesen des Fußballfan-Daseins, aber nichtsdestotrotz, ich fühlte mich ehrlich gesagt so ein bisschen von denen auch
wirklich betrogen. Also da würde ich jetzt mal auf die Spitze treiben und sagen, das kann durchaus sein, weil einfach das Herz nicht da war, das Herz der Mannschaft. Und das ist jetzt am Wochenende wieder dabei mit Mats Möller-Dili.
Also ich habe ja tatsächlich immer so ein bisschen das Problem, auch wenn ich die alle sehr verehre, also die Doppelaufstiegsmannschaftsgeneration, die aus der Regionalliga über die zweite in die erste Liga aufgestiegen ist, ob das jetzt Eger, Gunesch, Boll, Pliquet oder wer sonst auch immer irgendwie ist, bis auf Erbas, dem nehme ich einfach ein paar Sachen übel, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich finde diese sozusagen die Frage, die ich mir stelle, bei genau dem, was du jetzt eben gesagt hast, also dass man emotional irgendwie nicht in der Lage ist, der Mannschaft, gut, gegen den HSV ist das was Besonderes, aber das war ja vorher gegen Union Berlin sozusagen nicht anders.
Ich finde schon, dass das was anderes ist gegen den HSV als gegen Union Berlin. Also das was so fundamental anderes ist, weil das so viel mit dem Leben in dieser Stadt zu tun hat und mit dem Gefühl, wie man hier rumrennt, mit dem Selbstverständnis, was man hat,
ich
und mit der Art von Identifikation.
Ich wollte auf was anderes hinaus. Dass auch ich kann mich auch an sehr viele Spiele, auch an sehr viele wichtige Spiele dieser verehrten Generation von Spielern erinnern, die unterirdisch waren, die bocklos waren, die, wo man sagt, wieso sind die überhaupt aufgestanden heute Morgen, geschweige denn hierher gekommen. Und
Josef neben mir sagte dann immer, der sitzt neben mir auf der Haupttribüne, sagte dann immer, wer ist denn hier die Heimmannschaft? Das war extrem, war sein Standardsatz, auch tatsächlich auch bei der Generation von Spielern, ja.
Also ich weiß nicht, ob ihr die erste Szene noch im Sinn habt, als die HSV-Spieler vor dem Spiel zur Platzbegehung kamen. Wir waren ja relativ früh auch da, weil wir gedacht haben, okay, wir gehen mal rechtzeitig hin, um einfach besseren Platz zu haben als Steh-Nord sozusagen. Und dann sagt so ein Typ hinter mir, guck mal, allein die Körpersprache, die wissen noch gar nicht, worum es geht. Die HSV-Spieler so mit Kopfhörer auf, jeder, keiner unterhält sich mit dem anderen. Da waren irgendwie drei Leute oder vier Leute, die da einfach so über den Rasen geschlichen sind. Die wissen noch gar nicht, worum es geht bei so einem Derby. Das kann doch nicht funktionieren. Und dann kam diese Leistung, wo ich dachte, ja.
Die Leistung selber war ja ganz überragend, aber selbst so ein Lasogga, wo ich ja die Kneipe verlassen würde, wenn der die betritt, weil das ist ja wirklich, das ist ja schlimmer als Horrorfilme gucken, irgendwie dem Typen zuzugucken. Aber ich meine, der hat's bedient. Der hat es auf den Punkt bedient. Und da fragt man sich dann ja doch, wieso die eigentlich bei uns alle da auf den Trip irgendwie nicht geraten sind. Was ich unterstelle da ja gar keine Böswilligkeit. Sondern das muss irgendwas Atmosphärisches sein und vermute ich.
Wobei ich mich aber jetzt frage, also sozusagen Versagen kann ja auch ein Eros beinhalten.
Ja, aber so haben sie ja noch nicht versagt.
Also nicht erotisch genug versagt, sondern ja. Aber wie haben sie denn versagt? Und wieso ist das so?
Ich würde das
so
gar nicht als Versagen, ehrlich gesagt, weil auch Scheitern kann natürlich wirklich grandios sein.
Ja, sage ich ja, aber selbst das kriegen sie nicht hin, grandios zu scheitern. Was im Übrigen für das Stadion, für uns, für die Fans, für alle Gruppen im Stadion analog gilt an diesem Tag. Ne? Wir haben sozusagen, wir konnten noch nicht mal in Ruhe und in Würde scheitern. Das ist vielleicht die Überschrift für diesen Derby-Tag. Und deswegen beschäftigt uns das auch so. Das hat einfach.
Wir können ja nochmal gucken, ob wir mit den musikalischen Analogien wieder weiterkommen hier in unserem Pop-Podcast. Weil so ein bisschen war das, ich hau einfach mal was raus und ihr könnt dann das Gegenteil behaupten, aber das war ja fast so, als würde die Mannschaft nur noch den Karaoke-Background für Alex Meyer spielen.
Hast du da einen Song, den ich auf die Liste setzen kann?
Das war irgendwas Schräges, Schlimmes. Was singt man denn mal beim Karaoke, was eigentlich dann auch immer in die Hosen geht?
Sowas wie wahrscheinlich Tom Jones oder irgendwie so Leute. Ne? It's not unusual.
Ja, it's not unusual, ja so.
It's genau. A man's world.
Aber wirklich nur der Karaoke-Soundtrack, weil die spielten ja so. Ja, ich weiß auch nicht, das ist natürlich schon auch ein Problem, ich finde es ja super, dass Maya da sind, das ist toll, dass er immer trifft, aber so ein bisschen hat man schon auch hier und da das Gefühl, dass alle anderen, außer Alagri übrigens, sich auch so ein bisschen drauf ausruhen, dass der da jetzt ist. Und auch das ist aber wieder eine Geschichte, die du aus so einer Mannschaft heraus, da musst du ja von außen drauf gucken, das ist ja Traineraufgabe, sowas zu sehen, wie eine Gruppendynamik funktioniert und das Gefühl hatte man ja wieder nicht. Und alle um mich rum, ich bin wirklich nicht der anfängt, Taktik zu analysieren, da bin ich, glaube ich, auch irgendwie zu blöd oder denke zu anders oder was auch immer für, aber alle um mich rum, jetzt nur noch lange Bälle auf Meier, so als würden sie alle ausruhen, dass der nun da ist und dann fehlt da ja auch irgendein Impuls, nicht scheitern zu wollen, weil heroisch ist natürlich eigentlich auch doof, also schön scheiterst du ja dann, wenn du eigentlich irgendwas unbedingt willst und dabei auf die Klappe fällst und das Gefühl hatte man ja nicht. Also ich zumindest nicht.
Nee, also das Gefühl hatte ich auch nicht, aber also ich fand tatsächlich ja die Leistung von Alex Meyer, der war der Einzige, der seine Normalform hatte und der Einzige, der wirklich auch Torschuss hatte. Erik hatte, glaube ich, mal irgendwie Anfang der Woche mit telefoniert und hat sich die Statistik angesehen und die war sehr
Die haben auch entsetzen. Die vom magischen FC-Blog per Arne neben mir, ich darf ihn neben namentlich erwähnen, hat er vorher gesagt, der hat während des Spiels schon mal geguckt und dann guckten wir tatsächlich irgendwann während der ersten Halbzeit und wir hatten 25% Ballbesitz laut Kicker-Statistik in der ersten Halbzeit. Und
also ja, das hat sich aber im Laufe des Spiels beinahe nivelliert. Ich glaube, es sind 48 zu 52 oder so.
Ich glaube, worauf ich hinaus wollte, war, glaube ich, die Torschüsse. Da waren wir, glaube ich, relativ pari. Ne?
Es gibt sozusagen 10 zu 11 Torschüsse vom St. Pauli gegenüber dem HSV. Und das ist ja auch eine der Wahrheiten sozusagen an diesem Tag. Wir stehen da, wo wir stehen, weil wir extrem effizient mit unseren Chancen umgehen. Und an diesem Tag haben wir 10-mal aufs Tor geschossen. Obwohl ich befürchte, dass auch die verunglückte Flanke von Kalla als Torschuss gilt.
Ich glaube, da gilt auch ein Einwurf als Torschuss.
Aber wir haben eben, oder auch vor allem Alex Meyer hat diese beiden Male, wo er ja sehr überlegt versucht hat abzuschließen, hat kein Tor geschossen. Und wenn du kein Tor schießt und dann auch aufmachen musst, dann ist
wenn
das einfach...
Wenn du kein Tor schießt, kannst du nicht gewinnen.
Ja, vor allem, wenn man dann so Sachen liest, dass Naray die beste Saisonleistung erbringt und der war wirklich, der hat wie von einem anderen Stern an dem Tag Fußball gespielt und dann ist das der Unterschied. Und dann macht das Knick-Knack, irgendwie von 5 Chancen geht einer an die Latte und 4 rein. Ich meine, dass das schon demotivieren kann und dann irgendwie darf man auch noch 3x5 Minuten in der Kälte in der Gegend rumstehen und würde am liebsten vielleicht ein Tor schießen. Das ist ja auch, das kommt ja auch noch dazu, dass sozusagen das Gefüge Millern-Tor ja an dem Tag überhaupt gar nicht funktioniert hat.
Ich finde, wir könnten da glatt mal aufgreifen, weil das auch zu dem passt, was du vorher in der Mopo geschrieben hast. Was der Stefan Grünfeld heißt er, ne?
Grünig.
Stefan Grünfeld. Der hat ja sehr stark von Größenwahn geschrieben und hat wieder seine wie üblich grandiosen, großartigen, überwältigenden Fotos dazu veröffentlicht. Und es war ja tatsächlich so, als diese Choreos vor dem Spiel waren, habe ich ja auch irgendwie im ersten Moment gedacht, wow, auch was für eine Dramaturgie die teilweise denn hatten, wo dann immer noch eine Choreo eben über die nächste geschoben und andere runter weggezogen und so weiter. Und ich fand aber trotz der Ehrfurcht gebietenden und über alle Maßen anzuerkennenden, und ich kann es nicht genug loben, aber es ist ja was dran an dem, was Gröni da schreibt. Hier rennen irgendwie ständig irgendwie so Leute in der Stadt rum, tun, als wären sie die Allergeilsten, als war der HSV der immer nur den Schwan spielt, obwohl er doch nur ein zerrupftes Entchen ist, um dich zu zitieren, Erik. Und das hast du geschrieben, das lege ich dir nicht in den Mund.
Nein,
und,
es gibt im Übrigen auch eine schöne Pointe, die erzähle ich heute gleich noch zu dem so, Entlein.
Und als was sind wir denn da bitte über den Platz gestrichen? Und dass ich schon das Gefühl hatte jetzt auch, aber das ist ja schon so ein verschobener Schicksalsglaube und deswegen auch falsch, aber ich sag's mal trotzdem, weil so Gefühle irgendwas sagen sie ja manchmal trotzdem, dass wir da auch eine Riesenklatsche für die eigene Häme gekriegt haben, dass dann gerade so ein Typ wie Lasogga, der ja auch mal für einen Witz über seine Mutter gut ist, auch bei mir, und wie gesagt, also Sympathie ist das Gegenteil dessen, was ich für den empfinde, dass gerade der es uns da noch zeigt, vielleicht ist das ja auch so ein Hieb des Schicksals, mal zu gucken, wo man vielleicht irgendwie auch in arroganten und größenwahnsinnigen Sphären gelandet ist, die vielleicht mal zurechtgerückt gehören.
Bin ich mir sicher, dass es ein Weg ist, der da nahe liegt.
Das ist doch aber auch eine der wenigen Sachen, die man positiv aus diesem Debakel ziehen kann, dass wir jetzt endlich diesen Titel los sind und endlich wieder da sind, wo wir hingehören, nämlich die Nummer 2 der Stadt, Herausforderer, der Underdog. Wir sind jetzt zerrupft und aber müssen wieder zum Schwan werden.
Das ist jetzt der Underdog? Das war doch nicht so eine Underdog-Niederlage, sondern irgendwas anderes.
Nein, überhaupt nicht. Also wir sind jetzt zerrupft, wir sozusagen, wir rennen jetzt zerrupft durch die Gegend.
Nicht das Entchen, sondern irgendwie.
Wenn du uns erzählen willst, was wir sind anstatt des Entchens, musst du aber ins Mikro sprechen.
Ich überlege ja gerade noch und habe deswegen das Mikro kurz weggenommen, was wir denn jetzt eigentlich sind. Aber Entchen trifft es irgendwie nicht.
Nee, ich weiß nicht, aber sozusagen aus der Tierwelt?
So oder? Der alternde Pfau oder irgendwie so. Also wo wir vorher bei Größenwahn, Eitelkeit, Selbstüberschätzung, Häme und so weiter gewesen sind, weil ehrlich gesagt finde ich, ist das ja nun, das finde ich ehrlich gesagt, das Gute an diesem Derby, dass man sich all diese Fragen mal wieder stellen muss. Also ob man nicht irgendwie auch so ein bisschen abgehoben ist, aber dabei die Substanz flöten gegangen ist. In diesem Verein. Das kann nämlich auch sein, dass das nun wiederum auf das Spiel der Mannschaft wirkt. Ich weiß nicht, kann aber sein.
Ja, vielleicht sich auch auf die Mannschaft überträgt. Also, dass wir von ihr etwas erwarten, was sie gar nicht leisten kann. Von dem ich auch glaube, dass sie das nicht leisten kann.
Da wurde gerade Eis auf den Tisch gestellt.
Wer holt denn jetzt noch ein Bier oder kommen die auch? Ne? Die kommen gar nicht. Nee,
man muss
da noch mal
hingehen. Wir müssen, glaube ich.
Ich kann gleich, wobei, also wenn ich jetzt noch. Das ist ja auch schon wieder das dritte, ne?
Nee. Also das ist das zweite.
Ja, aber wir haben in der Domschenke schon eins getrunken.
Ja, dann ist das jetzt.
Wir werden hier wie bei Max Gold zur Radiotrinkerinnenrunde irgendwie. Max Gold.
Das ist so ein bisschen wie beim Segeln, beim Podcasten. Man merkt das gar nicht. Man merkt das erst, wenn man aufsteht und aufs Fahrrad steigt.
Aber lass uns bei dem Thema bleiben, das finde ich interessant, ob nicht vielleicht diese quasi auch... Na gut, wir haben so eine Phase hinter uns, wo es eine gewisse Konsolidierung hinsichtlich bestimmter Strukturen die Grundorientierung des Vereins betrifft. Es gibt jetzt ein Museum, es gibt sogar jetzt eine Ausbildungsstätte unter Schirmherrschaft von Herrn Lieden hinsichtlich zentraler inhaltlicher Punkte, die den Verein betreffen. Es gibt Vorträge tatsächlich, die großartig sind, jedes Jahr einmal mindestens, wo es zum Beispiel über weiblichen Widerstand im KZ im Dritten Reich geht. Es gibt irgendwie die Fanräume. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der sich irgendwie vor dem Derby hinstellt und sagt, Pyro findet er auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht zu viel wird, wofür ihn nun all die Mopo-Kommentatoren irgendwie gerade schlachten wollen. Aber ich finde es sehr gut, dass er es gemacht hat.
Ich
bin immer sehr froh, dass wir den Oke da haben. Finde auch, dass der sich wieder rund ums Derby vernünftiger verhalten hat, irgendwie als viele, die im Forum diskutieren oder Blogs schreiben. Und na gut, also all das, was ich zusammenfassen will, ist ja so eine gewisse Konsolidierungsphase von Dingen, die vorher da eher so uninstitutionalisiert rumschwebten im Vereinskosmos, noch tatsächlich sogar zu Kornis Zeiten auch. Und die jetzt aber ihre Struktur gefunden haben. Und ob das nun in allen Fällen das richtige Personal ist, darüber kann man streiten, das gehört zu Demokratien auch dazu, aber gut. Aber was kommt jetzt als nächstes? Und vielleicht ist das irgendwie was, wo im Grunde genommen die Substanz noch gar nicht... zurecht gegoren ist, dass man was Schönes draus brauen kann, also um im Bild zu bleiben.
Naja, die Frage wäre ja, ob es so ein Gefühl gab oder ein Gefühl gibt, schon ein paar Jahre lang vielleicht, so nach dem Motto, wir wären jetzt soweit. Also wir wären jetzt soweit für den großen nächsten Schritt.
Nee, das Gefühl ist doch eher, wir sind fertig, wir haben alles geschafft, wir sind sowieso die Schlausten, die Coolsten, die politisch Gebildetsten. Und coolsten Fans sowieso weltweit, sind alle total politisch aufgeklärt, auch über alle Maßen selbstironisch. Und von daher brauchen wir uns auch nicht mehr weiterentwickeln. Vielleicht ist das auch das, was sich auf dem Platz widerspiegelt.
Aber genau das meine ich ja, dass man sagt...
Habe ich dir gerade zugestimmt.
Du hast mir zugestimmt und sozusagen das manifestiert sich dann nämlich auch in einer Erwartungshaltung an die Mannschaft. So nach dem Motto, seht mal, wir haben... in den USA mehr Merchandising-Umsatz als ein Champions League-Teilnehmer. Wir touren mit Punk-Bands. Wir haben 250 Fanclubs in weltweit. Wir sind Stadtmeister. Das gehört ja auch noch mit zu diesem Narrativ dazu. So, und jetzt habt ihr zweimal um den Abstieg in die dritte Liga gespielt, Freunde. Das geht jetzt aber nicht. Also wir müssen im Grunde genommen aufsteigen jetzt, um diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Also ihr seid die noch nicht so weit sind, um diese Geschichte sozusagen zu Ende zu erzählen.
Glaubst du, dass das die Antwort ist? Ich hatte ja eher das Gefühl, dass das die Rotkäppchen oder Rotkehlchen, oder die ich ja gar nicht erkennen konnte von meinem Haupttribünenplatz. Ich rede da also über das, was andere Leute mir erzählt haben. Was ich schon erkennen konnte, war die Pyro-Session. Und ich konnte übrigens auch erkennen, dass sehr aufgepasst wurde, zumindest im Rahmen der Pyro-Aktion. Mal abgesehen von den Dingern, die dann auf die Gegend gerade irgendwie so halbwegs flogen, aber da sind die davon ausgegangen, dass die in der Luft verbrennen würden.
Ich glaube tatsächlich, dass das eine Perspektivfrage von der Haupttribüne ist, weil das hat ja der Reporter von der Bild-Zeitung auch geschrieben und ich unterstelle denen natürlich immer das Schlechteste, aber man muss natürlich, wenn man weiß, welche Perspektive man von der Haupttribüne hat und vor allem von den Pressesitzen der Haupttribüne, dann ist natürlich die Tiefe von der rechten Seite der Süd zur Gegengrade nicht, ist eigentlich die gleiche. Das heißt also, du kannst das schon verwechseln, dass das aussieht, als wären die Raketen auf die Gegengrade gekommen.
Also, dass die meisten Raketen tatsächlich in der Luft auch von diesen, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese Dauerdinger, die da am Anfang so auch über dem Spielfeld verdampften quasi. Da fehlen mir so ein bisschen, ich habe selten Pyro beschrieben in meinem Leben, da fehlen mir ein bisschen die Worte, aber ich glaube, die sind davon ausgegangen, dass die quasi in der Luft auch aufhören zu brennen, also auf niemanden drauffallen.
Tun
weil,
sie ja in der Regel auch,
Ja, ich weiß, ja, die Fälle gibt's auch. Die gab es auch in Rostock übrigens, gerade als die bei uns in die gerade
flogen.
Obwohl,
das nochmal wieder was anderes. Das war Leuchtspurmunition, ne? Also das ist was anderes.
Ja, das weißt du als Segler.
Ja, genau, die schießt du aus, deswegen fliegt die eben auch durch so ein ganzes Stadion durch. Und die schießt du auch, das ist auch übrigens nur so ein kleiner Stift.
Und da drauf sitzt so eine ganz kleine Patrone. Die kriegst du wirklich, die kriegst du auch überall versteckt. Deswegen ist auch diese Diskussion, aber da kommen wir ja nachher noch drauf, irgendwie, dass man...
Ich kann ja vielleicht einfach den Gedanken zu Ende führen, den ich nämlich eigentlich sagen wollte, weil ich den gar nicht so unwichtig finde, weil
ja, bitte.
Ich war nicht auf der Süd. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob von dieser Personengruppe, wie groß sie noch einmal war, das wechselt ja auch zwischen 20 und 300, was da so beschrieben wird.
Rotkäppchen.
Von den Rotkäppchen. Also ob es einen harten Kern gab oder nicht, es wird auch berichtet, sie seien tatsächlich auch mit Gewaltandrohungen gegen andere Zuschauer vorgegangen. Ich weiß es ja nicht. Was ich aber sehen konnte, war, dass die ganze Art, wie sie diese Fackeln gehalten haben, wie immer man die nun irgendwie fachlich richtig nennt, ob es ein Bengalos oder sonst was waren, haben die tierisch aufgepasst, dass das quasi nicht in den Block fallen konnte. Das heißt also, die haben schon aufgepasst, dass sie damit niemanden verletzen mit dem Kram. Und selbst das mal zu betonen zwischendrin, wo jetzt schon irgendwelche Ex-Spieler irgendwie in der Mopo sagen, es wäre wie eine Bombe in einem Flugzeug gewesen, da wünscht man ihm ja, dass er das nie erlebt, um den Unterschied festzustellen. Also die haben ja auf ihre Art tatsächlich irgendwie aufgepasst in dem
Moment. Ja. Und das war im Übrigen auch mein Gedanke, als ich das heute beim Mittagessen in unserem chinesischen Restaurant gegenüber mit Markus, als ich das in der Mopo las, habe ich auch gedacht, oh, also beschäftigst du jetzt irgendwie zwei Synapsen damit oder irgendwie hakst du das irgendwie ab? Und ich hab's dann abgehakt, weil das ist eigentlich kein ernstzunehmender Debattenbeitrag.
Also, das mit dem Flugzeugbombe zu. Die Pyrothematik oder die Ultrathematik?
Nee, die Flugzeugbomben-Thematik.
Wann hast du denn das letzte Mal in der Mopo einen ernstzunehmenden Debattenbeitrag außer deines eigenen gelesen? Also bei mir ist es Jahrzehnte her, ehrlich gesagt.
Ich finde im Übrigen, es gibt...
Wann hast du je in der Mopo einen sinnvollen Debattenbeitrag gelesen?
Das muss schon eine Weile her sein.
Also ich erinnere mich an welche Ende der 80er Jahre, ja, als es um die Hafenstraße ging. Und als Michael Ruff noch die Popseite betreut hat. Aber das ist sehr lange her. Da gab es selbst manchen Autor vom magischen FC-Block noch gar nicht.
Ist im Übrigen ja auch ganz interessant, dass und die Frage habe ich mir ja auch gestellt, dass das Bild gerade von der Hamburger Morgenpost, das man so hat, also das ich auch habe, das ist ja im Wesentlichen in den späten 80ern und 90er Jahren entstanden. Und da war die Hamburger Morgenpost wirklich eine Alternative zum Abendblatt und eine Alternative zur Bildzeitung. Und wir hatten ja nichts anderes, wir hatten ja kein Internet und Alternative.
Okay, da gab es wahrscheinlich noch Redakteure und ich glaube, jetzt gibt es noch Praktikanten, oder?
Da gab es sogar noch Umbruchredakteure. Ich habe ja tatsächlich, mein erster Schülerjob war bei der Mopo, fällt mir überhaupt gerade ein, das habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht.
Ein Wochenblatt überhaupt.
Ich habe die Layouts von der Redaktion nach Schwarzenbeck zur Druckerei gefahren und das waren damals noch so tatsächlich so Druckfahnen, das waren so DIN A2, würde ich tippen, also DIN A2 Bögen, auf denen die Artikel draufgeklebt waren mit so Stickern und dann waren da auch teilweise farblich markiert für die Drucker, wo sie was irgendwie das drauf machen sollen.
Druck drin, aber ne, glaube ich, ne?
Das war genau der Übergang zwischen tatsächlich normalem Zeitungsdruck, also dem Setzen und dem digitalen Drucken. Also die hatten tatsächlich eine, darf man ja vielleicht nochmal erzählen, das ist ja medienhistorisch auch ganz interessant, die hatten eine Datenverbindung zur Druckerei, wo sie, wenn beispielsweise der Dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre, dann hätten sie Bilder und Texte über diese Datenleitung schicken können, die hätten dann auch direkt gedruckt werden können. Da war nur sozusagen eine Seite, hat glaube ich 20.000, 30.000 D-Mark gekostet, alleine nur die Daten zu übertragen. Und die übertragen wir heute quasi, indem wir den Twitter-Status aufmachen. Wenn überhaupt.
Zudem auch ganz interessant, ich werfe das nur nochmal ein, weil wir hier gerade bei Medienhistorie sind und das ist ja bei der Mopo schon auch interessant. Ich weiß nicht, als ich mit meinem Vater in den 70er Jahren so eine Dithmarschen-Tour gemacht haben und wir in St. Peter-Ording die Mopo gekauft haben und er mir dann auch irgendwie erklärte, dass das ja eine SPD-Zeitung sei und dass man die deswegen kaufen dürfe, im Gegensatz zu Bild, bei der ginge das ja nicht, weil mein Vater war halt in der SPD.
Also, meine Wahrnehmung ist tatsächlich aus der Clublandschaft, wenn ich überlege, dass ich die morgen fast eigentlich kennengelernt habe aus der Nachtausgabe, die dann immer durch den Nachtverkäufer irgendwie durch die Clubs ging, wenn ich da überlege.
Erstmal den Ottifanten gucken.
Genau. Und irgendwie im Club aufgelegt seinerzeit irgendwie in der Hopfenstraße im Tiefenrausch und dann immer so diese regelmäßigen Besuche der Nachtausgabe, wo man dachte, okay, da war es natürlich nicht so weit hin mit der Information sportlich, war auch nicht unbedingt, also mittlerweile ist ja so, dass das die einzigen Seiten sind, wo ich länger als 2 Minuten brauche, um sie durchzublättern. Der Rest ist dann relativ schnell durchgeblättert. Das war damit so, da hat dann wirklich noch auch andere Sachen natürlich logischerweise interessiert und Events, Konzerte, also das, was jetzt natürlich eigentlich gar nicht mehr bei Print interessant ist, weil man die Informationsquelle einfach so gar nicht mehr wahrnimmt. Weil wir jetzt ein ganz anderes Dasein.
Ich glaube auch, dass die letzte Mopo habe ich mir 2005 gekauft oder so. Also das ist wirklich auch schon eine Weile her, weil das für mich gar keine Relevanz mehr hat, ehrlich gesagt. Deswegen war ich jetzt auch so ein bisschen erstaunt und ich versuche gerade die Kurve zurück zu dem Pyro-Thema zu kriegen, weil eigentlich wollte ich ja, was die Entkernung und vielleicht auch mangelnde Substanz der nächsten Generation FC St. Pauli ist, auf was hinaus. Und es wurde sich jetzt ja die letzten Tage sehr viel über die Mopo-Berichterstattung in Fragen Pyro aufgeregt während des Derbys, wo ich mich dann immer fragte, ob das die Pyro-Leute nicht total super finden, dass die Mopo sich jetzt drüber aufregt, weil das sonst ja auch nur halb so viel Spaß machen würde. Also ob das nicht quasi auch ein Teil mit der Inszenierung ist, hinterher zu wissen, Conny Littmann wird schon irgendeinen Quatsch reden, wenn man ihn dazu befragt und irgendein Trottel macht das dann auch und stellt dem dazu noch Fragen zu so einem Thema. Also ob das nicht quasi ein Teil der Inszenierung ist, aber das führt ja zu einem anderen Thema und gar nicht nur, ob nun Pyro auch nur irgendwie so ein Medienereignis ist wie, ach Gott, vielleicht fällt euch da ein passendes Beispiel ein, sondern was suchen die eigentlich? Also was suchen die, wenn die da diese Show abziehen? Was hat das eigentlich? Also
Stefan Raabs VOG-WM fiel mir da noch.
Nee, also wenn du die sagst, meinst du die Ultras? Die
nein, die Ultras hatten ja nach allem, was ich so weiß, damit tatsächlich selber ein Problem mit dem, was in der Süd passierte. Und werden natürlich insofern nach allem, was ich gehört habe, mit in die Haftung einbezogen, dass das ja ihre selbstverwaltete Kurve ist. Und wenn sie die schon selber verwalten, sollen sie mal auch aufpassen, dass das, was da läuft, vernünftig läuft. Also so jetzt wiedergegeben, was so aus irgendwelchen Ecken des Universums so zu einem durchdringt. Nee, ich meine tatsächlich die Leute, die sich da die roten Sturmhauben wie so Sadomaso-Kappen aufsetzen und mit dem Pyro schwenken, also irgendwas suchen die ja, also die machen es ja aus irgendeinem Grund, die suchen da ja irgendeine Intensität oder irgendwas. Also
ich weiß, es kann nichts mit dem Sport zu tun haben, weil das, was sportlich passiert ist, hat sie nicht interessiert. Weil, also wenn ich da an den Anpfiff der zweiten Halbzeit denke, den wir eigentlich ganz gut gestaltet haben, also mit guten
aber das wird doch dem FC St. Pauli sowieso mal vorgeworfen, dass seine reine Eventfläche, wo Fußball nebensächlich ist, irgendwelche Leute auf den Rängen eigentlich nur irgendwie einen Platz haben wollen, ihre politischen Transparente aufzuspringen und vielleicht entwickelt sich da eine Dimension von Politik, die wir gar nicht verstehen. Es könnte ja sein.
Zumal man da nochmal unterscheiden muss. Am Anfang der zweiten Halbzeit gab es eine riesige Pyroshow auf der Süd, die nicht nur von diesen 40, 50 Maskierten durchgeführt wurde, sondern von der gesamten Südkurve. Und da kann man natürlich jetzt bemängeln, habe ich auch schon getan, oder man kann sagen, okay, das Timing war jetzt nicht besonders schlau, wenn die Mannschaft aus der Kabine kommt und sagt, scheiße, wir liegen 1-0 zurück, jetzt probieren wir es nochmal.
Und das hat man gespürt, fand ich das. Und ich hatte, kann ich mir natürlich auch
Aber ich meine, auf der anderen Seite, jetzt selbst im Zeitalter von Hip-Hop und Tupac oder, also um jetzt nicht den Rock'n'Roll zu zitieren, ganz kurz, es könnte ja auch sein, dass die sich dadurch angespornt sehen und sagen, hey, was haben wir für vorige Fans, jetzt spielen wir mal vorigen Fußball.
Das ist für
die... Ich sage gerade lauter Sachen, die ich eigentlich so nicht denke, aber ich finde es wichtig, diese Fragen zu stellen.
Ja, es ist vor allem die Argumentation, die einen dann sozusagen das Zurückargument, wenn man sagt, okay, also ich habe es so gespürt, dass die Mannschaft, vor allem auch durch die Maßnahme von Dr. Dingsbums Brüch,
der ja das Spiel unterbrochen hat. Also die Spielunterbrechung war ja der Moment, der den Drive, den Schwung rausgenommen hat. Und da muss man sagen, wenn man weiß, dass der Schiedsrichter, selbst wenn man den Namen das allererste Mal hört, was ich nicht glaube, wenn man sich sozusagen auf so eine Choreografie vorbereitet, dann weiß man auch, wer der Schiedsrichter ist. Aber wenn man mitbekommen hat, dass der in der ersten Halbzeit schon das Spiel unterbrochen hat, weil der HSV-Anhang unglaublich viel Rauch gezündet hat, dann musste man davon ausgehen, dass in dem Moment, wo ich eine ganze Kurve unter Pyro setze, dass er genau dasselbe wieder macht. Und dann muss man sich natürlich fragen, ob das so eine super geile Timing-Idee ist, der Mannschaft den Schwung zu nehmen, weil sie eben nicht weiterspielen kann.
An dem Punkt bin ich ja. Da habe ich ja angesetzt, dass das Fußballerische, natürlich denkst du 1-0, das kannst du umbiegen. Du gehst raus, du kommst, hast natürlich so eine Situation, dass der Trainer einwirken kann auf die Mannschaft in der Kabine, in der Halbzeitpause. Und dann kommst du natürlich, gehe ich mal von aus, hochmotiviert da raus. Und dann hast du plötzlich so eine Mega-Show um dich rum, wo ich mir auch vorstellen kann, die dich auch negativ so beeinflusst, dass du dann sagst, ey, warte mal eben hier so, ich spiele hier Fußball spielen, irgendwie geht das nicht, weil um mich rum so viele andere Sachen passieren. Und das kann doch irgendwie nicht, also das ist hier nicht
so. Nein, ich meine, auf der anderen Seite haben wir, ich spiele hier jetzt gerade eine Rolle, ne? Also ich sage jetzt gerade lauter Sachen hier, die ich auch gar nicht so denke, aber versuche natürlich die ganze Zeit mir zu überlegen, wie entsteht sowas und wo ist vielleicht sogar ein Potenzial bei sowas. Von daher spiele ich jetzt einfach mal weiter kurz hier diese Rolle, die ich sehr differenzierte. Ich habe das im Stadion auch so gesehen. Ich habe gedacht, was ist denn das bitte für ein Quatsch? Ich hatte Leute neben mir, die sich tierisch aufgeregt haben über die Pyro-Show. Wir haben alle gesehen, dass der HSV-Torwart gerade noch so in letzter Sekunde irgendwie tatsächlich ein Tor verhindert hat. Und die Pyro-Show ging da irgendwie. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin 17, 18, glaube, ich sei total antikapitalistisch gegen Fußball als Event. Was mache ich denn dann? Ich gucke doch nicht aufs Ergebnis, ich gucke doch, wie ich das Event störe. Und das haben die doch mit Bravo geschafft. Ist das denn nicht in antikapitalistischer Hinsicht ein Erfolg?
Ja, okay, also da würde ich eher sagen, es wurde vorher eine Schablone angelegt, dass gesagt wird, okay, es gibt jetzt eine Choreo, eine klassische Choreo und dann ist das Spiel wird angepfiffen und dann kann man nochmal gucken, was passiert. Das wird zur zweiten Halbzeit genauso passiert sein. Die werden sich überlegt haben, dass sie genau den Zeitpunkt wählen dafür. Ich glaube nicht, dass es eine Bauchentscheidung war. Also da gibt es schon so einen Masterplan dahinter. Es ist jetzt die Frage, ob so ein Masterplan auch gilt.
Von Farrah Sanders? The creator has a master plan. Ja, Love and peace for everyone. Ich sag das jetzt wegen der Playlist.
Ja, wegen der Playlist. Da kann ich auch nochmal Tupac aufnehmen, damit wir auch ein bisschen.
Tupac hatten wir auch gerade.
Ja, genau. Also da können wir nochmal. Aber es ist halt die Frage, ob diese besagte Tagesablaufschablone, die es vielleicht gibt bei den Leuten, ob die variabel ist, vom Spielstand abhängig, von der Situation, die sich auf dem Platz widerspiegelt.
Na, es könnte ja sein, dass die glauben, das ist non-established, einen Schiedsrichter dazu zu bringen, ein Spiel zu unterbrechen. Also ich meine, ich finde das ehrlich gesagt völlig falsch. Aber es könnte ja sein, dass die so denken. Und wenn die so denken, dann ist das ein Thema, worüber man diskutieren muss, ob das so ist oder nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie denken, die Boys in Brown spielen auf eine Kurve, die brennt, spornt sie an.
Firestarter, das haben wir noch nicht
auf Bochmann
zugeordnet.
Firestarter, genau. Also das kann ich mir im Übrigen auch vorstellen. Und dann ist aus der Sicht, also ich habe jetzt wochenlang diese Show vorbereitet. Ne? Also das ist ja nicht einfach so, ich stelle was an wie ein Fernseher oder so und dann ist da eine Pyro-Show, sondern die muss ja vorbereitet werden. Und ich habe das alles vorbereitet und ich habe das vor allem gegen meinen sozusagen gegen meinen Erzfeind, den HSV, vorbereitet und will natürlich auch sozusagen zeigen, wie ich auf das Wesen des Spieltages einwirken kann. Das ist ja der Anspruch einer Ultragruppe-Kurve. Und den Anspruch finde ich auch vollkommen legitim. Und ich finde es auch legitim, von der Mannschaft zu erwarten zu können, dass wenn sie auf die Ultrakurve spielt, dass sie sich dann nicht von Pyro beeinflussen, verängstigen oder sonst was lässt. Also das Argument lasse ich total gelten. Dafür spielt man eben bei St. Pauli und jeder von uns hat damit gerechnet, dass es an diesem Tag auf der Südkurve sehr, sehr viel Feuer gibt. Und damit haben auch die Spieler gerechnet. ganz sicher.
Womit im Grunde genommen hat ja, was jetzt alle kritisieren, Oke sogar gesagt, in einem gewissen Rahmen ist es auch für den Verein natürlich weiterhin sanktionierbar, aber passiert halt.
Ja, und für meinen Geschmack war das im Rahmen. Und man kann natürlich sagen, wenn die Mannschaft aus, das ist tatsächlich nicht meine Sichtweise, aber es ist eine Sichtweise, die ich gelten lassen würde, wenn man sagen würde, und da kommen wir sozusagen jetzt zu dem antikonformistischen Punkt, wenn man sagt, wenn die Mannschaft weiß, dass es Pyro gibt, und wahrscheinlich wusste sie das sogar, wenn wir das irgendwie 3 Wochen, 4 Wochen vorbereitet haben und es ist auch noch der Zeitpunkt, an dem das gut passt, wir liegen 0-1 hinten, dann ist ja der Buhmann, der DFB und sein Vertreter auf dem Platz, nämlich Dr. Felix Brüch, der qua seiner Macht, seiner funktionellen Macht, diesen Aufbruch, diesen feurigen Aufbruch des FC St. Pauli vereitelt, indem er das Spiel unterbricht. Das kann man durchaus so sehen, finde ich.
Nein, man kann es zudem so sehen, dass natürlich den Spielabbruch, der aus einer bestimmten Perspektive ist das einfach der Gipfel des Siegs. Wir sind die, die den Spielabbruch provoziert haben, damit völlig ausgeschert sind aus allem, was institutionalisiert ist. Und ich, wie gesagt, ich finde es total falsch. Ich bin so ein alter Pazifist, aber ich glaube tatsächlich, es ist wichtig, das auch in Zukunft verstehen zu wollen, wenn es solche Gedanken gibt. Weil es eben diese Leute gibt und weil die auch Teil dieses Viertels sind. Das hat auch irgendwie jemand im Forum geschrieben. Die verschwinden auch nicht mal eben. Also die sind eben da. Und wenn sie eben da sind und wenn das eine jüngere Generation ist, die natürlich anders denkt als so ein 50-plus-Typ wie ich, der irgendwie noch auf evangelischen Kirchentagen Friedenslieder gesungen hat, das müssen die ja auch nicht sexy finden. Das erwarte ich ja auch gar nicht von denen.
Es gab übrigens große Friedenskonzerte auch am Millerntor in den 80er Jahren. Mit Udo Lindenberg, ich auch übrigens.
Da war ich sogar das erste Mal im Millerntor war, als da Künstler für den Frieden waren und zum Schluss noch Joan Baez We Shall Overcome gesungen hat.
Genau.
Übrigens gibt es tatsächlich Autoren beim magischen FC-Blog, die noch nie gehört haben, wer Joan Baez ist. So jung sind die. Und was ich aber dann ehrlich gesagt in Fragen politischer Bildung auch schon nicht mehr ganz in Ordnung finde. Aber ich will ja auf was anderes hinaus. Das heißt also, die müssen ja gar nicht meine Perspektive einnehmen, ich auch nicht deren. Aber ich muss doch wissen, als jemand, der irgendwie schon verschiedene Phasen politischen Denkens erlebt hat, da zumindest irgendwie soweit Kategorien aufmachen zu können, sowas wie ein Verständnis ohne Legitimation zu entwickeln. Ich finde Gewalt scheiße, ich finde Pyro im Stadion doof. Ich muss aber wissen, was treibt die an, wenn sie Teil dieses Vereins und dieses Viertels sind. Und das hatte ich mir für diesen Podcast auch so ein bisschen vorgenommen, das überhaupt mal als Frage in den Raum zu werfen, weil ich weiß es nicht.
Also ich glaube, also ich habe heute nochmal einen Wikipedia-Artikel über die Thematik Ultras mir vorgenommen und es ist ja tatsächlich, also Ultra, der Begriff Ultra kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet darüber hinaus sozusagen. Und irgendwie fand ich das ganz maßgeblich, dass genau das passiert ist, dass genau die Grenze gesucht wird, darüber hinaus zu gehen, über diese Grenzen, über jede Grenze, über allen Grenzen. Das ist ja anscheinend, wenn wir über Menschen sprechen, die wir jetzt nicht darstellen, weil wir halt 40 plus sind, habe ich 40 gesagt?
Okay. Glück gehabt. Ich wollte auch gerade höhnisch lachen.
Da muss man halt natürlich auch mal gucken, ob man den Fokus wieder zurechtrückt und sagt, man versucht einfach deren Blickwinkel einfach nochmal zu bekommen. Zu sagen,
ich will das auch tatsächlich wissen. Und das Verrückte ist, wenn ich jetzt so rumgefragt habe, Leute, die sich das da besser auskennen können als ich, meine gut, so viele kenne ich da auch nicht, da wusste keiner eine Antwort oder wollte sie mir nicht geben. Es ist aber, es scheint sich da ein Potenzial heranzubilden, was irgendwie die Welt ja deutlich anders sieht noch als die 90er-Kids, wo ich behaupte, die dominieren im Moment so die Diskussion. Das ist ja auch nicht mehr der 80er-Jahre-Diskurs, war noch anders, also der, in dem ich so aufgewachsen bin. Und da ist es doch aber wichtig, dass man das wenigstens peilt und das natürlich nicht mit geheimdienstlichen Mitteln, sondern mit politischen Verständnismöglichkeiten, ohne teilen zu müssen, was die jeweils fordern. Und ich glaube irgendwie, dass das wichtig ist, dass man das im Moment irgendwie auch in den Fokus richtet.
Das ist ja im Grunde genommen auch die... formuliert. Ja, aber das ist ja die Tragik dieser ganzen Situation, in der wir jetzt gerade sind. Dass die Leute, die öffentlich über solche Fragen reden, so alte Knacker wie wir sind, die zumindest, also uns dreien, kann ich da sozusagen ein wohlwollendes Interesse unterstellen. Es gibt aber ja auch
Personen und Diskursteilnehmer, die gar kein Interesse haben, diese Fragen zu stellen, geschweige denn Antworten zu hören. Und wo diese Gruppen, also vor allem unsere Ultragruppen auf der Süd,
das ist ja schon die nächste Generation, das ist ja offenkundig nach allem, was ich gelesen habe, auch nicht mehr die USP-Generation. Die
genau, ich wollte auch gar nicht sozusagen in der Differenzierung jetzt anfangen.
Ich bin nur so bei Ultra-Menschen.
Ja, aber es ist ja auch eine Ultra-Gruppe.
Also ja, aber nicht, dass Leute, die das jetzt hören, mit USP durcheinander bringen, weil ich glaube, nach allem, was ich gelesen habe, gibt es da einen Unterschied, kann ich mich irren.
Ja, selbstverständlich gibt es da einen Unterschied und Überschneidungen gibt es auch und das ist natürlich extrem schwer, da reinzugucken und wahrscheinlich werden auch Menschen, die glauben, sie hätten da reingeguckt und gucken wieder raus, würden sagen, ach nee, ich habe mich doch geirrt, ist doch ganz anders. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass diese Gruppen, ob es jetzt die selbstverwaltete Südkurve ist, die Gruppen auf der Süd, ob das USP ist oder diese 40 bis 50 bis 100 die sich da vielleicht auch nur für diesen Tag zusammengefunden haben, was ja auch keiner so genau. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die keinen, die haben keine Methode gefunden, sich zu artikulieren in der Öffentlichkeit. Und das bedauere ich total, weil man möchte sich ja mit denen, mit deren Forderungen auseinandersetzen. Man möchte lernen, worum es denn überhaupt geht.
Ich weiß wieder gar nicht, ob die das wollen, dass wir von denen lernen. Aber mich interessiert es natürlich trotzdem, weil wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist ja die ganz ursprüngliche Ultra-Idee aus Italien mal die des totalen Outlaws gewesen.
Naja, da muss man ein bisschen differenzieren. Ja, in Italien war das ja tatsächlich so, als das gestartet ist. Bloß, ich glaube, die Beziehung, auf die wir uns oder die Ultra-Gruppierung, zu denen wir uns, glaube ich, tendenziell zugehörig fühlen, sind eher die, die dann in Frankreich stattgefunden haben. Also
Marseille.
Marseille, dass die halt wirklich antifaschistisch und antirassistisch waren.
Naja, zumal halt die lustigerweise historisch ja auch A, uralt sind und B, aus in Italien aus den 68ern und den Arbeiterprotesten und in Marseille eben auch aus einer Bewegung entstanden sind, die ja heute in der politischen Linken oder auch bei uns im Stadion eigentlich nur noch als Abziehbild eine Rolle spielt.
Ich glaube, dass Marseille deswegen so speziell ist tatsächlich, und ich weiß jetzt nicht, inwiefern das bei den Italienern auch eine Rolle spielt, die ja zum, also ich glaube, bei den Italienern ist ganz stark, dass die Kommunisten einfach in Italien viel stärker waren und die Brüche, die entstanden sind, als die in sich zusammengebrochen sind, haben andere Effekte erzielt als hier, wo die DKP schon in den 50ern verboten wurde. MKPD, Entschuldigung. Aber ich glaube, Marseille ist auch deswegen mal, ich war da nun zufällig in den 80ern auch mal, weil da Freundinnen von mir Au-pair gemacht haben, ganz brav. Aber das ist ja eine sehr harte Stadt damals schon gewesen, auch gleich Toulon direkt in die Ecke ist, weil da dieser riesige Hafen auch ist, wie bei uns ja auch. Nur, dass halt irgendwie bestimmte Themen wie alles, was auch postmigrantisch sich situiert, in Frankreich immer schon härter gespielt wurden als in Deutschland. Also es gab schon immer hier so bei allem, wo sich alle über die Konsensgeschichten hier so aufregten, wurde das weicher gewaschen, was rund um solche Themen sich abspielt, als in Frankreich, wo man sich ja zum Beispiel in den 80ern so Filme wie Tee im Harem des Archimedes angucken konnte. Ich weiß nicht, wie ihr den noch kennt.
Theorem des Archimedes.
Nein, es hieß Tee im Harem des Archimedes, was sich aber aus dem Theorem ergab, ja, genau. Aus der Schulstunde da. Kann ich nur jedem empfehlen, das war eigentlich die Vorstufe zu Hass in den 90ern von dem Kasowitz. So gab es bestimmt auch einen Soundtrack, der kann dann mit auf die Playlist. Naja, zumindest, ich weiß es ja nicht, ob das hier im Moment eine Rolle spielt, irgendwie bei uns im Stadion, aber ich halte es gar nicht für ausgeschlossen. Weil relativ viele Leute irgendwie hinterher zumindest sagten, es seien irgendwie tatsächlich auch mehrsprachig gewesen, was gepöbelt wurde auf der Süd.
Es war ja anscheinend auch vom Jolly abends vorher so, dass da auch Sprachkultur Italienisch, Französisch, alles am Start war, Schottisch, können wir auch wahrscheinlich mitreden, wer miterlebt, können wir übersetzen. Aber ich muss noch eine französische Grätsche einschmeißen, und zwar habe ich noch einen Musiktipp. 10.06. im Nochspeicher, eine sehr gute französische Hip-Hop-Band, Guts, und die haben ein ganz tolles Lied, dass ich auf die Playlist setzen würde. Es ist ein ganz tolles Konzert, leider ist zeitgleich das LMO-Konzert.
Wir brauchen jetzt auch so Reihe-Geschichten. Legres Wert und solche Sachen.
Das ist super.
Für die Playlist.
Kann man natürlich.
Darüber reden wir ja eigentlich gerade.
Peaceful Life würde ich dann natürlich auf die. Weil das die Richtung ist, wo es hingeht. Aber diese Ultra-Thematik Marseille, ich müsste jetzt eigentlich auch nochmal sagen, weil ich es auch sehr spannend fand, dass die erste Ultra-Gruppierung in Deutschland tatsächlich stattgefunden hat bei Fortuna Köln. Offiziell. 1984. Markus ist heute nicht
da. Markus ist heute nicht da, genau. Ne?
Und deswegen habe ich gedacht, ich grätsche da mit der Info mal rein, um ihm zumindest mal eine Widmung zu geben, sozusagen.
Nein, obwohl ich ganz gerne fragen wollte, worauf wir jetzt eigentlich hinaus wollen, weil ich meine, wir sind ja jetzt keine Historien-Podcast und wir haben eigentlich auch zu wenig Ahnung über die Historie.
Nein, ich will über einen Punkt hinaus und das ist nämlich dieses Stichwort Outlaw. Also wenn du das wirklich leben willst, die Outlaw, also außerhalb des Gesetzes, dann kannst du dich auch schlecht darüber aufregen, wenn hinter die Repressionsmaschinerie greift. Also weil du ja a priori dich so definierst, dass du außerhalb dessen stehst. Und das ist irgendwie hier so dahergesagt, das spielt aber tatsächlich irgendwie in so vielen gesellschaftlichen Debatten im Grunde genommen eine riesige Rolle, dass es natürlich mittlerweile auch große gesellschaftliche Bereiche gibt, die einfach ihre Zukunft gar nicht mehr innerhalb des Laws sehen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwie quasi nur so ein Splitter einer viel größeren Bombe, wenn Herr Zander da irgendwie mit seinen Bildern recht hat, ist, den wir quasi in der Süd haben. Das ist dann aber politisch von hoher Relevanz. Wer sieht denn noch die Chancen im Law? Und wer sucht die Intensität außerhalb dessen? Dann ist aber die ganze Diskussion anders zu führen, weil dann ist die Repression ja zu begrüßen. Weil du kannst ja Outlaw nur dann sein, wenn es das Law gibt. Und wenn du diese diverse Zweige tatsächlich der Hip-Hop-Kultur mal so anguckst, folgen die dieser Logik. Deswegen beschreibe ich das auch gerade wertfrei. Ich habe da keine Meinung zu haben, weil ich einfach als weißer, privilegierter, zwar schwuler, aber sonst wie Mann irgendwie natürlich auch wusste, worauf kann ich setzen, um aufsteigen zu können. Aber wenn das so ist, wie ich das gerade beschreibe, und das ist nun tatsächlich, also selbst bei Nate 57 und solchen Leuten taucht es ja auf, die noch total harmlos sind verglichen mit anderen, dann kann man das nicht einfach so tun, als wäre das nur durch so klassisch-demokratische Konsensmodelle, geht mal zu ÖSP, stellt euch auf eine Kiste und sagt, wie ihr die Welt seht, das ist denn over. Das gibt's dann nicht, wenn das so ist. Und das weiß ich nicht, das würde ich aber wissen wollen und vielleicht schreibt es dir jemand.
Naja, zumal es ja auch keine Gruppe ohne Law gibt. Ne? Also da gelten dann eben andere Gesetze, die im Zweifel ironischerweise eine Kopie der bürgerlichen Gesetze sind, die so gelten. Und das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte, die man an Organisationsformen wie Ultra-Gruppen durchaus herleiten kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich kann mir tatsächlich Situationen vorstellen, an denen genau so etwas sich manifestiert, also sagt, ich habe mein ganzes Leben von diesem System auf die Fresse gekriegt und ich lasse mir auch von studierten Politikwissenschaftlern, die jetzt 32 sind und wie hatten die das noch beschrieben beim magischen FC, die ein Reihenhaus in der Vorstadt haben und zwei Kinder, von denen lasse ich mir einfach nicht erzählen, was Ultra ist, was widerständig ist, weil ich habe mein Leben lang auf die Fresse gekriegt und die nicht. Die haben sich sozusagen intellektuell das ganze Thema erarbeitet. Nein, außerdem, und
in dem Outlaw-Gedanken steckt ja auch drin, und das gibt es tatsächlich, das erfinde ich meines Wissens gerade nicht, in den alten italienischen Ultramanifesten, da gehört zur Intensität dazu, von der Polizei auf die Fresse zu kriegen, weil das eben einen gewissen Eros beinhaltet. Oh Gott, was rede ich hier, aber es steht da drin. Also ich hatte mal mit so einem Ultra aus Rostock ausgerechnet, irgendwie einen sehr langen Mäf-Kontakt, der politisch eigentlich ganz fit war, so. Und wir haben uns ewig gemeldet und er hat immer wieder auf diese Ursprungs-Ultra-Manifeste in Italien verwiesen. Und tatsächlich auch so Leute, die irgendwann das sogar geil fanden, verprügelt zu werden, weil es ihnen das Leben spüren vermittelte.
Womit wir bei der Umbrella Academy wären.
Das ist nämlich das Gegenteil. Ich will das auch gerade abfeiern, will ich es überhaupt nicht. Versteht das gerade nicht falsch. Was ich aber schon glaube, ist, dass wenn man das diskutiert, man schon die Parameter klar haben will und es geht hier nicht um den Habermas-herrschaftsfreien Diskurs in der Ultrakurve. Es geht hier, glaube ich, schon um ein anderes Phänomen gesellschaftlich und das zu erfassen, darum geht's mir ja. Und was wir auch auf die Playlist setzen, ist Gregory Porter, 1960 Watt.
1961, Gregory Porter.
1960 okay. Watt.
Ah, okay.
The Motor City is Burning.
Ja, das bezieht sich auf Detroit.
Wobei ja, ich mir aber tatsächlich.
Die Riots in Detroit von 65 gewesen.
Wobei ich mir tatsächlich vorstelle, und das sozusagen, ich weiß insofern, wovon ich rede, weil ich in den 80er Jahren ja durchaus wehrhaft war und auch sozusagen in Gruppen unterwegs, wo auch in Anführungsstrichen eigene Gesetze galten. Und wenn man dann, und je näher man beispielsweise solchen Gruppen auf den Kiez kam damals, von Neugier getrieben und auch von so einer, naja, im Grunde genommen kann mir nichts passieren. Und plötzlich bist du in so einer Situation, wo eine Reihe von Menschen sagen, wenn du jetzt nicht Platz machst, dann wird auch gar nicht weiter gesprochen, sondern dann gibt's sofort
sozusagen einen Nackenschlag von
Bud ja, Spencer. Eine körperliche Reaktion oder ein, wenn du Glück hast, wirst du zur Seite gestoßen.
Habt ihr mal Verschwende deine Jugend gelesen?
Ja.
Ja, da gibt es ja auch diese Situation, wir fangen jetzt zwei daraus an. Das eine war tatsächlich, weil das passt zu unserer letzten Runde, als die Zuhälter das Krawall 2000 stürmten. Das war eine Punkkneipe unten am Hafen in den 80er Jahren. Also auch, das ist eigentlich der Sud, aus dem die goldenen Zitronen und sowas auch entstanden sind, das Krawall 2000, weil die in der Buttstraße damals auch ihre offizielle Adresse hatten und so. Und das war irgendwann den Zuhältern zu bunt. Mit diesen Punks und ihrem Gewaltfetisch, die ja gleichzeitig Popper im Karo-Viertel verprügelt haben. Also auch das ist ja ein Sud, aus dem der FC St. Pauli erwachsen ist, irgendwie. Und das war ja nicht gewaltfrei. Also gar nicht. Und naja gut, und, aber diese Beschreibung, als die Zuhälter das Krawall 2000 stürmten und die Punks vermögeln, das ist schon echt drastisch. Und das andere ist irgendwie der KFC, der war aus Düsseldorf, glaube ich. Das war auch so ein Act, wo der Sänger, ich habe den Namen jetzt irgendwie vergessen, der auch später ziemlich abkackte, irgendwann anfing, sich auf Konzerten in Scherben zu wälzen. So, aus Intensitätserfahrung heraus. Und ich glaube, dass dieses Intensitätsthema eigentlich Thema des letzten Derbys war, aber das ist multidimensional und das ist jetzt auch nicht mein Weg, das ist auch keiner, den ich jemals jemandem empfehlen würde, aber den gibt's nun mal auch und ich glaube tatsächlich so, was hat eigentlich der FC St. Pauli noch mit Intensität zu tun, ist eine Frage für die Zukunft.
Oh, das ist eine gute Frage, zumal man auch in Teilen erklären kann.
Ich will es noch einmal sagen, ich will hier weder zu Gewalt aufrufen, noch sie favorisieren, noch masochistische Praktiken programmieren. Ich glaube aber, dass es bestimmte Phänomene gibt, über die man auch reden muss, wenn man über die Phänomene rund um das Derby redet, ohne sie gutheißen zu müssen, aber man heißt nicht alles gut, was man beschreibt. Ich würde es noch einmal deutlich gesagt haben.
Und wenn wir jetzt bei der Reaktion der Gegengerade wären, ne, und dem Begriff der Intensität, und der Gedanke ist mir auch in den letzten Tagen öfter gekommen, weil mein geschätzter Freund Mirko das auf Facebook auch so beschrieben hat, dass man sozusagen, dass man, nachdem man jetzt 3-0 hinten lag und das ganze Spiel scheiße gelaufen ist, aber dieser ganze Spieltag ja nicht in überhaupt, die Mannschaft ist nicht in Wallung geraten, das ganze Stadion ist nicht in Wallung geraten, irgendwas ist immer irgendwo verreckt oder irgendwie gar nicht erst in Gange gekommen. Und dann ist natürlich diese Provokation, die von diesen 50, 60 Leuten, die ja auch nicht aufgehört haben zu provozieren und deren Ziel ein ganz anderes war als das von dem Rest der Leute, die auch neben mir stehen und die auch tatsächlich wahrscheinlich bewusst mit Tabubrüchen gearbeitet haben, sich dann als Gruppe, als Gerade, als sozusagen in einer Form von Massenintensivierung lebendig zu fühlen, indem man die jetzt ausruft, ausschimpft, ihr seid scheiße wie der HSV, das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit der Selbstbestätigung, ich bin noch am Leben zu tun. Ne? Also
ja.
Das ist ein guter Gedanke, finde ich.
Ich habe übrigens, also das muss ich mir übrigens dann doch kurz zugestehen, ich habe die tatsächlich nicht beschimpft. Das war so um mich rum auf der Haupt, wurde ja auch übelst beschimpft. Eigentlich nicht, ihr seid scheiße wie der HSV, sondern haut ab. Und alle rasteten total aus. Und was hinterher so im Forum stand, irgendwie von wegen die Leute, die sonst nie den Mund aufkriegen, waren auf einmal sehr bereit rumzubrüllen, wenn es gegen die Süd ging.
Der war ja gar nicht so schlecht, der Treffer. Das war ja durchaus
auch so. Das war um mich rum durchaus auch so. Natürlich jetzt gar nicht die gemäßigten, wirklich gesetzten so. Und ich habe währenddessen irgendwie so, mich ärgert das auch gerade. Ich finde auch, sie gehen gerade zu weit, aber als so um mich rum alles wirklich so derartig ausrastet, hatte ich ein komisches Gefühl. Ich konnte das immer nicht in Worte fassen, weil ich irgendwie deren Meinung war. Aber gleichzeitig, ja, irgendwas stimmt gerade überhaupt nicht an der Situation. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Und das ist eben tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, ich bin 17, will da gerade rummackern und irgendwie mein Tetos, also gerade Leute wie der Pantoffelpunk fangen dann an, sich über Testosteron, oder wie heißt dieses Hormon noch? Ich spreche das immer falsch aus.
Testosteron.
Ja, ich sage immer was Falsches, komischerweise. Ich meine Gott, das ist nun mal in dem Alter aktiv, das, und dann stehen da irgendwie lauter so Leute wie wir, die auch noch so aussehen wie wir, die Hörer sehen uns ja nicht, und rufen dir so, ihr seid scheiße wie der HSV, lach ich mich doch tot. Also ich meine, was ist denn das bitte irgendwie für ein Quatsch?
Aber das ist ja das Interessante. Also das ist tatsächlich das Interessante, wenn man sich diese Situation alle nochmal wieder vor Augen führt. Und das konntest du ja von der Haupttribüne nicht sehen. Also von der Gegengerade, vor allem von der linken Seite der Gegengerade, ist es ja zur rechten Seite der Süd gar nicht so weit. Das heißt also, du konntest sie wirklich gut erkennen und auch die Reaktion erkennen. Und ich habe ehrlich gesagt, als diese ganze Gerade anfing, die auszusingen und auch mit einer Intensität, also ich finde dieses Wort toll, weil das ist... als Überschrift für unseren Podcast.
Ich sag da gleich noch was.
Sehr gut, weil es ja auch sozusagen, das ist ja auch genau das, was der Mannschaft im Übrigen fehlte. Jegliche Form der Intensität, die sich dann gegebenenfalls die sich mal in gelben Karten hätte vielleicht manifestieren können. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe tatsächlich einen ganz kurzen Moment große Augen gesehen. 50, 60, 70, 80 große Augenpaare, die nicht glauben konnten, dass jetzt diese Gegengerade so intensiv sich mit denen beschäftigt. Und ich habe mich die letzten 3 Tage gefragt, woher das kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass die zwar mit auch wussten, dass sie da sozusagen einen Konsens brechen, indem sie HSV-Banner präsentieren und die verbrennen, indem sie einfach nicht aufhören, Pyros zu schießen, um den Spielabbruch zu provozieren von Brüch, die das bewusst gemacht haben, dass aber diese Gegenwehr vom Rest des Stadions und diese eindeutige Gegenwehr, und ich kann verstehen, dass wenn ich auf der Süd gestanden habe und nicht zu denen gehört habe, dass ich mich angesprochen fühle, das kann ich verstehen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass 99% der Leute, die ausgesungen, angesungen und beschimpft haben, genau diese 60 meinten. Und da hast du große Augen gesehen, weil ich glaube, das haben die im Kern gar nicht erwartet.
Das kann sogar sein.
Und waren, glaube ich, auch ein bisschen mucksch. So nach dem Motto, jetzt machen wir hier für euch, also das machen wir doch für euch. Und ihr honoriert das noch nicht mal. Und das, was wir von euch erwarten würden, ist, dass ihr sozusagen in Lethargie verfallt, also unintensiv werdet, wie wir euch sowieso schon seit Ewigkeiten wahrnehmen. Aber jetzt kommt ihr plötzlich in Wallung. Die waren wirklich, ich glaube tatsächlich, die waren erschrocken darüber, was da gerade passierte. Und deswegen finde ich auch die Reaktion im Kern, also sozusagen in diesem Verein, in dieser Fanschaft was in Wallung zu bringen, so nicht richtig, sondern so zwangsläufig einfach. Da musste was passieren.
Das muss auch sein, deswegen springe ich da auch so drauf an. Weil ich bin auch weiterhin, stehe ich voll hinter dem Statement des Vereins und des Präsidiums. Ich stehe auch voll hinter dem Statement des Fanclub-Sprecherrates? Also ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Alles, was ich glaube, dass es Not tut, ist, den Scheinwerfer gleichzeitig auch woanders hinzurichten. Und das ist natürlich, mein Gott, ist das ein verschlafener Verein, dieser Verein. Klar, der hat jetzt wahnsinnig viel institutionalisiert. Das ist einzigartig. Ja, es hat der Senior vom magischen FC, hat Großartiges geleistet und soll von mir aus täglich einen Blumenstrauß dafür kriegen, in ehrlichen, empfundenen Respekt. Aber dabei kann es ja nicht stehen bleiben, dass Ewald Lien, der übrigens aus der friedensbewegten Generation kommt, irgendwie der frühen 80er, so wie ich, da so als ewiges Maskottchen denn den Leuten erzählt, wie man Politik macht.
Was? Mir fiel Ewald Lien gerade auf, dass er gerade, glaube ich, ein neues Buch geschrieben hat, ne? Das heute präsentiert wurde. Ich weiß aber nicht mehr genau den Titel. Aber ich hab's
keine Ahnung, mich hat niemand eingeladen.
Ich glaube, es erscheint im Ende April und der Titel wird nachgereicht.
Aber dann reden wir doch über Umbrella Academy. Eigentlich schließt es da nämlich an. Ich höre mich übrigens nicht mehr. Läuft das hier alles?
Ja, ich höre dich noch.
Umbrella Academy ist eine Serie bei Netflix und eigentlich eine Comic-Verfilmung. Eine, wo man auch lange darüber reden kann, was in dem Comic gut oder schlecht ist und wird wahrscheinlich zu gar keinem Ergebnis kommen. Das Interessante sind teilweise die Figuren. Und die interessanteste ist Robert Sheehan als Klaus. Und Klaus ist so leider der totale Junkie. Das ist der nicht ganz so interessante Teil. Aber was der so als Role Model in Gender-Perspektive da hinlegt mit schwarzem Rock und Lidschatten, das ist so sensationell, dass ich mir denke, wenn unsere Süd mal so auftrumpfen würde wie Robert Sheehan in der Umbrella Academy, dann wären Wege zur Intensität frei, die auch irgendwann wieder das Spiel der Mannschaft beflügeln würden. Und das ist noch nicht mal nur ein Spruch. Es ist ja so, dass ich meine, jetzt irgendwie ein Ralle Gunesch läuft jetzt nicht rum wie Robert Sheehan irgendwie in der Umbrella Academy. Aber der weiß ja wohl, was da für ein Potenzial drin steckt, was ich nicht mal nur so behaupte, da habe ich ja mit ihm drüber geredet. Also, und wenn so ein Spirit sich irgendwie da formieren würde, wäre das natürlich viel interessanter, als hinterher sich einen drauf runterzuholen, dass man vom Polizisten verprügelt wurde. Weil natürlich in dieser ganzen Outlaw-Geschichte auch mal so was ganz tief Masochistisches drin steckt, was unritualisiert ist.
Obwohl das ja auch in der Figur von Klaus steckt.
Ja, aber anders.
Also das würde mich jetzt interessieren, weil...
Das interessiert dich wirklich?
Ja, das interessiert mich, warum das anders ist. Also,
hast du mal Günther Schmidt gelesen, das große Daddy Das?
Nein.
Ich weiß auch gar nicht, das ist so gefährlich, weil sich das jetzt transfeindlich anhört, die Geschichte. Also du meinst du die Folterszene?
Ich meine die Folterszene und ich meine...
Wo er gewürgt wird?
Also ich habe es bis jetzt gar nicht geschaut.
Ja, genau, wo ihm fast nicht, einer abgeht und sie
gerade
sagt, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Also sozusagen,
das meinst du
also,
gerade. Nee, das meinte, genau. Ding ist irgendwie tatsächlich, ich bringe jetzt ein Beispiel aus dem Buch, das große Daddy Das von Günther Schmidt, den wir mal lange für eine Produktion namens Sex and Pop. Ihr wollt es hören, ne? Du hast gefragt.
Ich habe gefragt und gut. Vor allem, was das mit...
gut, das kommt jetzt, ja.
Wir müssen jetzt wieder zurückkommen auch zu...
Das wird jetzt tatsächlich wahrscheinlich sogar politisch inkorrekt, aber das ist ein Beispiel von Günther Schmidt selber, der sehr lange, wie ich finde, sehr gut hier am UKE in den Sexualwissenschaften geforscht hat und dessen entscheidender Teil der Forschung bestanden war immer auch, mal abgesehen davon, dass der auch so sehr viele Fälle, wo Psychiatrien und ähnliche Institutionen im Dritten Reich Schindluder übelster Art, vernichtender Art gebildet haben, mit erforscht hat, hat der eben auch die Rolle der Sexualwissenschaft als gefährlich für sexuelle Minderheiten mit erforscht. Also so Leute wie ich wären halt noch in den 60ern mit Elektroschocks behandelt worden, damit sie irgendwie das nicht mehr sexy finden, wenn sie einen Mann sehen, so. Und der hat es sehr kritisch beäugt. Also das ist jetzt keiner von dieser fiesen Form. Und der bringt so ein Beispiel darüber, wie eigentlich Sexualität funktioniert, was zusammenpasst mit der Folterszene Umbrella Academy, was ja keine reale ist. Also es ist eine fiktionale, muss man dazu sagen, weil das natürlich bei einer realen Folter nicht greifen würde, was ich jetzt gerade rede hier.
Wir sind ja noch im Pop. Cast.
Ja, also es geht immer um Vorstellungen, Fantasien und ähnliches. Und der bringt so ein Fallbeispiel von irgendwie jemandem, der eine sehr dominante Mutter und eine sehr dominante Schwester hat. Und wenige klassisch männliche Bezugspersonen irgendwie in seiner Herkunftsfamilie und der daraufhin immer irgendwie zum Schrank geht, sich Frauenklamotten anzieht um sich daraufhin einen runterzuholen und auf die Frauenklamotten abzuspritzen. Also das ist jetzt nicht mehr jugendfrei. Aber der Witz bei der Geschichte ist ja in dem Moment irgendwie, dass er sich über eine Art der Feminisierung erhebt. Indem er quasi abspritzt, also die Männlichkeit in dem Moment im Sinne, wie sie gesellschaftlich verstanden wird, nicht im natürlichen Sinne, zurückgewinnt. Und genau das macht Robert Sheen in dieser Szene. Der transzendiert sie, indem er eine Unterdrückungssituation in eine Erregungssituation umdeutet. Und das Schlimme ist, dass das auch, darüber haben wir Adorno und Horkheimer über genau solche Mechanismen haben die in der Dialektik der Aufklärung geschrieben. Und das Verrückte an dieser Szene gerade, die mich extrem fasziniert hat, ist ja tatsächlich irgendwie, sie waterboarden ihn da ja sogar noch. Unter einer Mary J. Blige, die jedes Mal eigentlich auf die Playlist gehört. Und er fängt auf einmal an, das Wasser trinken zu wollen. Das ist natürlich in dem Moment kein Witz über all die tatsächlich watergeboardeten Leute, sondern der Witz entsteht daraus, dass sie ihm irgendwann die Drogen wegnehmen. Das heißt, also er deutet jede Unterdrückungssituation in eine Genusssituation um, was gesellschaftlich natürlich eigentlich eine harsche Kritik beinhaltet gesellschaftlicher Verhältnisse, weil das passiert permanent immer und überall, dass Unterdrückungssituationen irgendwie zu Genusssituationen sublimiert werden. Nur an dem Punkt, wo du ihm quasi den Tranquilizer raubst, bricht er zusammen. Und das ist also die Story, die da erzählen. In literalisierter und weder politischer noch Realitäten abbildender Form, was man bei sowas immer dazu betonen muss. Aber die Story als solche ist natürlich irgendwie hochinteressant auch in politischer Hinsicht.
Habe ich auch genauso verstanden und gedeutet, diese Szene. Im Übrigen, wenn man sie in die Zukunft der Rolle denkt, in die Zukunft des Charakters denkt, hat diese intensive Erfahrung zur Folge, dass er clean werden will. Was ja sozusagen auch noch eine Dimension ist, wo er sozusagen durch die Fähigkeit, auch durch die Drogen sozusagen vermittelte Fähigkeit, also durch die Drogen vermittelte körperliche Fähigkeit, diese Folter zu ertragen, erst in der Lage ist, den Spieß umzudrehen.
Die übrigens in der ganzen Situation auch sehr deutlich als nicht reale Folter herausgestellt wird. Ja. Also die machen sich da kein Mal über Abu Ghraib lustig oder sonst irgendwas. Also muss man auch nochmal deutlich, wenn man das hier so erzählt, also es ist selbst die Art, wie der an den Stuhl gebunden ist, der kann ja fast aufstehen. Und
es
der
ist und bleibt eine Comic-Verfilmung. So. Ja, das also, merkt man auch in jeder Szene. Also da.
Aber deswegen ist ja trotzdem diese Frage tatsächlich, Unterdrückungssituationen in Erregung umzuwandeln.
Das ist unser
nicht
Thema.
Eigentlich das, was die Pyro-Leute da auch gemacht haben?
Und ist das nicht im Grunde genommen das, was wir beim FC St. Pauli auch gerne tun würden?
Ich glaube, ich weiß nicht, machen wir das alle. Das ist aber so eine Frage, ob nicht Intensität da eben gerade bei denen in der Süd eigentlich irgendwie mit dem richtigen Impuls in die falsche Richtung abwandert. Weil sie das gar nicht mehr mitkriegen, wie sie.
Wer definiert in die falsche Richtung?
Ja, gute Frage, ja. Weiß ich nicht. Ich gerade.
Du für dich gerade, ja. Das ist halt die Frage.
Interessiert dich aber zum Glück auch ein Scheißdreck, weil ich keinerlei sonstige Machtbefugnisse habe.
Ja, das ist natürlich immer eine
automatische,
subjektive Sichtweise, logischerweise.
Es bummert jetzt ein bisschen, weil wir ein Mikro hinlegen. Wir sind immer noch, und ich glaube, man hört auch sozusagen den Klangteppich von
soll ich nochmal sagen, wie der Laden heißt?
Ja, bitte sag nochmal.
Ich glaube, Möwe-Sturzflug.
Gegenüber von Miller.
Genau.
In der Nähe des magischen FC St. Pauli. Oh, wo wir übrigens über Intensität und Magie sprechen und fehlende Intensität. Also ich fand ja den Hinweis darauf, dass sozusagen die Herausforderung, auch die körperliche und auch die Gewaltandrohung, die ja, wenn man den Augenzeugenberichten, von denen so ein paar auch es in meinen Blog geschafft haben, die ich im Übrigen insofern nachgeprüft habe, als dass sie mir glaubhaft versichert wurden, dass das so hätte stattfinden können, auf jeden Fall. Wenn man von dieser Intensität, von dieser Herausforderung nochmal zu dem Punkt kommt, dass das natürlich auch eine körperliche Präsenz, eine körperliche Herausforderung ist. Das heißt also, diese
die Berichte, die man vom Millerntor hat, schon vor dem Spiel, also dass eine Gruppe von 200 Personen sozusagen an der Gegengerade längs in Richtung Polizei läuft, denn da nicht weiterkommt, weil sozusagen das Gewaltpotenzial da vielleicht doch noch zu hoch war, sich dann zurück und dann durch den Eingang auf die Süd sozusagen strömt und also durchbricht.
Sozusagen ohne Eintrittskarten zu haben.
Ohne Eintrittskarten zu haben, vielleicht sogar mit Stadionverbot belegt. Das ist zumindest eine Hypothese, die jetzt nicht sehr abwegig ist. Das ist natürlich eine Intensität und auch eine körperliche Machtpräsentation innerhalb eines Stadions, die natürlich auch einen gewissen Eros hat, ne? Ist ja auch
ja,
sexy.
Den Eros des Verbotenen.
Kann auch
oder
sexy das, sein.
Weil es halt irgendwie nicht erlaubt war oder
verbotene Dinge. Nee, ich meine jetzt die Gefährlichkeit, die diese Gruppe ausströmt. Das sind eben keine Leute, mit denen du irgendwie diskutieren kannst. Du kannst ihnen auch nicht mal sagen, wie scheiße du sie findest, dann kriegst du einen Ellbogen ins Gesicht und deine Nase ist gebrochen. Und du darfst nach Hause gehen. Und das ist einfach... Das ist eine andere Form von Gefährlichkeit einfach.
Und wie legst du dem den Umhang des Sexy-Sein um? Ist das das? Ich weiß nicht, was ist daran?
Na, Eros ist ja nicht sexy. Eros ist eine bestimmte Art, eine bestimmte Perspektive auf lebendig sein.
Ja.
Ich habe das Marcuse-Zitat jetzt nicht im Kopf, aber...
Ich muss weiter moderieren, weil die Kollegen hier aus dem tiefer gelegten Sofa aufstehen und Dinge erledigen müssen, die erledigt werden müssen. Was ja auch okay ist. Und jetzt geht es auch gleich weiter. Ich mache mal eine musikalische Überbrückung und versuche mal zu rezitieren, was jetzt tatsächlich alles auf die Playlist... Ihr könnt, der Link ist in der Bio... zu der Musik, da gibt es eine Playlist über Spotify und da sind die Sachen, die wir als Summe tatsächlich nachher aufgestaut haben, sind da auch wahrzunehmen. Und da versuche ich zu resümieren, was zusammengetragen wurde und was wir da alles an den Start gemacht haben.
Dann jetzt können wir ja in dem Moment gleich nochmal überlegen, was würde da jetzt noch drauf passen? Gibt es irgendeinen Song mit Intensity?
Ja, Intensity oder du warst ja auch bei Eros. Also Eros ist ja fast namensgebend, aber ich würde jetzt auf Anhieb auch nichts wissen und glaube ich auch nichts wollen von Eros auf der Playlist. Von dem italienischen Eros. Eros.
Eros ist in dem Moment tatsächlich, wie ich das verwende, es gibt irgendwie einen Text von Herbert Marcuse über die Erotisierung des Lebens, was aber sich eigentlich auseinandersetzt mit... Freud, also Sigmund Freud. Und Eros ist da jetzt nicht Sex oder Libido, sondern das Lebensbejahende, was sich dem Todestrieb entzieht, den Freud ja nun auch postuliert hat. Und was im Grunde genommen irgendwie im Rahmen des Kapitalismus sublimiert wird im Konsumieren innerhalb der verwalteten Welt, das ist jetzt ganz verknappt, und Eros bricht es wieder auf, indem es die eigentliche Qualität des Lebendigseins zurückgibt.
Und wie würdest du das jetzt ansetzen auf der Thematik Eros-Südkurve oder Eros?
Wie wir das irgendwie vorhin hatten, natürlich ist es auch tatsächlich selbst das, was ich auch als Rummackern permanent fürchterlich kritisieren würde, ist ja ein Selbstverhältnis und ein Spüren von Körperlichkeit. Nur eben tatsächlich eins, was sich leider sehr brutal gegen andere wendet. Und da steckt aber eigentlich immer irgendwie auch schon das Gegenmittel mit drin. Deswegen reden wir hier gerade über Robert Sheehan, der sich einen Lederrock anzieht und die Augen schminkt, weil du auch dann deine Körperlichkeit spürst, ohne sie gegen andere wenden zu müssen.
Ja, ich merke schon, ich muss mir unbedingt Umbrella Academy angucken. Ich konnte ja nicht mitreden, ich habe es noch nicht gesehen. Aber
er spielt das einfach auch so sensationell. Also das ist schon wirklich außergewöhnlich, die Rolle, die er da so bedient. Und... das meine ich aber mit Eros. Und ich würde ja gerne hier jetzt so ein Rotkehlchen oder Rotkäppchen sitzen haben, um mal zu hören, ob die das eigentlich total bescheuert finden, abgedreht, die intellektuellen Scheiße. Oder ob die damit was anfangen können mit dem, was wir hier reden.
Das ist eine spannende Frage. Also ich würde tendenziell eher darauf antworten, dass die überhaupt keine Lust hätten, mit uns alten weißen Männern zu reden, sozusagen.
Ja, verständlicherweise.
Verständlicherweise. Ja. Und deswegen, ich glaube noch nicht mal, dass wir in irgendeiner Form existieren oder zumindest unsere Existenz von Relevanz ist bei dieser Art von Fankultur oder jungen Leuten, die im Stadion auftauchen und ja, ich weiß gar nicht, ob das Support ist oder klar, es ist auch Support, aber da gibt es halt auch verschiedene Facetten, die wir ja auch tatsächlich auch schon grundlegend debattiert haben heute Abend. Und die man natürlich auch differenzieren sehen kann und muss.
Ich meine, es kann ja schon sein, dass irgendwie hinter diesem ganzen Aufgetrete auch irgendeine Dimension aufscheint, die eigentlich Zärtlichkeit sucht. Und dann wird es sehr interessant.
Ja, deswegen wäre es tatsächlich interessant, genau diesen Moment haben zu können, dass man besagte Person direkt befragen könnte.
Die Intensität und die auch der Zärtlichkeit ins Stadion tragen, ich glaube, das gelingt auch uns nicht.
Das gelingt uns ganz sicher nicht. Man kann sich da auch nicht wirklich reindenken und versuchen, das irgendwie nachzuvollziehen.
Ich sag noch einmal kurz, wie ich auf dieses Intensitäten-Motto überhaupt gekommen bin. Das hat ja einen Hintergrund. Und zwar, dass ich irgendwann, als ich irgendwas von Dietrich Dietrichsen gelesen habe, der auch mit die Specs damals gegründet hat und heute in Wien, glaube ich, lehrt und der so einer der deutschen Pop-Theoretiker ist.
Bandmitglied war.
Auch das kommt auch auf die Playlist.
Genau.
Der hat irgendwann so am Rande erwähnt, dass es eins von diesen Merve-Bändchen, diese kleinen aus dem Merve-Verlag gab, von Jean-François Lyotard, der eben auch berühmt, berüchtigt, verrufen und geliebt dafür ist, dass er das postmoderne Wissen geschrieben hat. Eben dieses Buch, was so als eine der Bibel der sogenannten Postmoderne, die mittlerweile auch von links wieder mal total als ganz schlimm und dem wahren Marxismus widersprüchlich sei, zerrissen wird. Der kam aber selber aus einer Gruppe, die Sozialismus oder Barbarei hieß. Und der hat damals dieses Merve-Bändchen mit dem Titel Intensitäten, beziehungsweise der Merve-Verlag hat ein Buch von ihm rausgegeben, das hieß Intensitäten. Und Dietrichsen hat mal beschrieben, wie das diese ganze Szene in den späten 70ern und frühen 80ern, aus der die Specs entstanden ist, zutiefst beeinflusst hätte, dieses Bändchen. Und das hängt damit auch zusammen mit den genialen Dilettanten, mit den neuen Wilden in der Malerei und so weiter und so fort. Und er hat sich eher so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ich hatte jetzt jedes Mal, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, das Gefühl gehabt, eigentlich geht's doch die ganze Zeit darum, wenn wir über den FC St. Pauli reden, und habe das deswegen auch als popkulturelle Reminiszenz im Sinne des Einflusses, den dieses Merve-Bändchen auf die Popkultur der späten 70er und frühen 80er in Deutschland hatte. Deswegen habe ich das Thema auch mit aufs Tapet gebracht.
Was ich an dem Begriff so interessant finde, ist, dass er natürlich auch verwandte Begriffe anstößt, nämlich den Begriff der Resonanz zum Beispiel.
Ja.
Also, dass ich eine gewisse Intensität brauche, um Resonanz zu erzeugen. Und dass gerade wenn wir über aktive Fanszenen oder Kurven in Fußballstadien sprechen oder auch die Beziehung zwischen Fans, Verein und Mannschaft, also zwischen Rang und Rasen, zwischen der Südtribüne und der Gegengrade, dann hat natürlich der Begriff der Intensität unglaublich viel mit dem Thema Resonanz zu tun. Und deswegen, und man kann durchaus voraussetzen, dass all das, was auf einer Ultrakurve getan, gedacht und gemacht wird, auch mit der Intention gemacht wird, Resonanz zu erzeugen. Also einen Raum zu bieten,
in der... Ja, unter anderem, dass hinter Conny Littmann in einem Mopo sagt, wie scheiße das alles ist.
Und das ist tatsächlich ja auch eine Form der Resonanz, die man ja nicht wegdiskutieren kann, nur weil man sie scheiße findet, sondern das ist eine Resonanz, die stattfindet, die sozusagen dem System immanent ist. In dem Moment, wo ich Pyro in der Form zünde, habe ich nicht nur Resonanz, die mir gefällt, sondern ich habe natürlich auch die ganze Resonanz des Systems.
Ich glaube ja, dass denen die Resonanz gefällt. Ich glaube, dass das eine Form des Sich-Spürens ist, weil man Widerstand erfährt. Und das, da hat übrigens selbst Max Weber schon drüber geschrieben, also einer der Urväter der deutschen Soziologie, über dieses Sich-Spüren-Wollen. und gleichzeitig aber auch, wie, deswegen ist es so interessant, immer wieder auf diese komische Szene bei der Umbrella Academy, wo ich wahrscheinlich mit meiner Deutung gerade bis in alle Ewigkeiten meinen Ruf zerstört habe, aber das ist ja tatsächlich irgendwie so in diesen ganzen Ablenkungs Twankwilizern von Twitter über Facebook bis hin zu Playlists, Spotify und wer weiß nicht was, gibt es ja immer so den Topos, dass man dabei sich selber irgendwann nicht mehr spürt, weil man so verzettelt ist in dem ganzen Getue, was Konsumieren bedeutet. Ich hoffe, der Satz war jetzt vernünftig zu Ende geführt. Und dass natürlich dieses Sich-Spüren, indem man hinterher sich nochmal ein Foto anguckt, wie man mit Klauzenmaske auf dem Zaun gesessen hat, um einen rum Pyro, und die ganze Republik regt sich über einen auf. Also dem einen macht's Angst, der andere glaubt sich zu spüren, indem man was spürt, der während er glaubt sich da zu spüren. Das ist ja schon wieder irgendwie eine mediale Resonanz und gar nicht er selber. Und da entsteht, finde ich, irgendwie so ein Konfliktfeld, auch in politischer Hinsicht. Ich weiß nicht, ob wir noch auf diesen Text kommen, wo die Ultras so scharf kritisiert werden in der Schweiz, den wir uns gestern zugemailt haben.
Den haben wir uns gestern zugemailt, und da gab es ja tatsächlich, der hat ja im Wesentlichen auf die Organisation...
Ich such den mal raus.
Der hat sich ja im Wesentlichen auf die Organisation der Ultras kapriziert, nämlich dass sie...
Nein, aber auch auf den Anspruch im Grunde, indem man da irgendwie in der... Kurve Kasperle-Theater abfeiert, zu glauben, das habe irgendeine gesellschaftliche Resonanz. War ich noch da, oder du machst gerade mit dem...
Ja, du warst da, ich war nicht mehr da, deswegen habe ich mich gerade wieder an... Oh, das war schön. Ich versuche das jetzt nochmal zu wiederholen, weil das war so ein bisschen wie Scratchen.
Ah. Ich kann es nicht hören, ich bin der Einzige ohne Kopfhörer. Aber ich kann das Geräusch...
So, wir suchen jetzt derweil den Text raus. Aber in dem Text geht es im Wesentlichen darum, dass der Widerspruch betrachtet wird daraus, dass sich Ultrabewegungen ja als Alternative zur bürgerlichen Organisation der Gesellschaft
Das war aber nicht der Ultratext, wo Albert Camus Torwart ist, oder?
Nee, das ist der von diesem linken Blog aus der Schweiz, das suche ich gerade raus. Und damit haben wir uns dann endgültig unbeliebt gemacht, aber ich finde das interessant, was der schreibt, weil das auch diese Hipster- und Viertelverteidigen-Nummern irgendwie eigentlich auch mit kritisiert.
Ja, der Text kritisiert im Wesentlichen, oder die Kernaussage ist, in dem Moment, wo ich versuche, eine nicht-bürgerliche Oppositionsform zu organisieren, die aber im Kern sozusagen die Herrschaft über eine Kurve organisiert, die im Grunde genommen ja beinahe nach sehr hierarchischen und konformistischen Regeln funktioniert. Das ist die wesentliche Kritik, dass ich da im Wesentlichen die Gesellschaftsform, die ich versuche zu kritisieren oder der ich mich zu entziehen hoffe, nur kopiere und gar keine neue schaffe. Das ist die wesentliche Kritik, meine ich.
Ich lese mal ein Zitat raus vor, und ich bin mir sicher, dass Erik den ganzen Text, den er verlinkt, da wo er diesen Pop-Podcast ankündigt, anders als bei den Guerilleros steht für die Ultras nicht die befreite Gesellschaft auf der Agenda, sondern die Befreiung der Kurve. Die Selbstverwaltung des eigenen Gebietes ist ein Erbe der Studentenbewegung. Der auch von Linken oft bewunderte Anti-Autoritarismus, der sich in rebellischer Symbolik und aufmüpferischem Verhalten äußert, ist aber nur der Anstrich für ein Programm, das statt gegen jede Herrschaft zu rebellieren, die eigene setzen will. Also das auch zum Thema, stell dich mal auf eine Kiste vor USP und erzähl, was du eigentlich willst von der Welt, und wir sagen dir dann, warum du scheiße bist.
Genau.
In diesem Sinne identifizieren sie sich, frei nach Adorno. Ich rede ja schon die ganze Zeit von Marcuse aus dem Grund, weil ich den Text auch vorher gelesen hatte. In diesem Sinne identifizieren sie, also die Ultras, sich frei nach Adorno mit der Macht, von der sie geschlagen werden. Darüber rede ich dir ja auch die ganze Zeit, wie das eigentlich ist. Also wenn du Outlaw sein willst, brauchst du das Gesetz, um Outlaw zu sein. Und das kann in so eine masochistische Struktur führen. Die Ultragruppen spielen mit dem Pathos der Marginalisierten nur, um selbst hegemonial zu sein. Das ist deswegen interessant, weil tatsächlich Leute, die sehr lange schon in FC St. Pauli-Gremien sich rumtreiben und da Reden schwingen und auch Funktionen inne hatten, im Moment so ein bisschen den Rotkäppchen den Vorwurf machen, dass dann, wenn Stadionverbote für sie gefordert werden, sie so tun, als würden sie jetzt behandeln wie die wirklich Ausgegrenzten in dieser Gesellschaft. Also und wie Leute, die Racial Profiling unterliegen oder so. Und das wurde von eben diesen Leuten in internen Facebook-Gruppen harsch kritisiert. Ich lese den Satz dazu nochmal vor. Die Ultragruppen spielen mit dem Pathos der Marginalisierten, nur um selbst hegemonial zu sein. Das ist natürlich ein ziemlicher Knaller. Sie wollen sich von der Gesellschaft scheiden, doch können sie ihr nicht entkommen, weswegen sie sie verdoppeln. Also das im Grunde genommen die ganzen Mechanismen, sagt der Autor dieses Blogs. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich das völlig richtig oder falsch finde. Ich fand auch die Aussagen, die ich eben selber zitiert habe von den Gremienmitgliedern, nicht richtig, aber ich zitiere sie trotzdem, weil dieses Spiel immer auch eine Rolle im Kosmos des FC St. Pauli. Aber das, was hier so gesagt wird, finde ich tatsächlich, haben die sich trotzdem hinter die Löffel zu schreiben, selbst dann, wenn sie recht haben. Weil solche Fragen stellen sich unsere Ultras meines Wissens bisher nicht. Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, vielleicht stecke ich nicht zutrieb drin. Sollten sie aber mal dringend tun, meines Erachtens.
Zumal wir ja noch eine Dimension dazu kriegen, wenn ich recht habe oder wenn sozusagen die Leute, die auch mir Dinge erzählen, recht haben. Also ich weiß ja im Grunde genommen auch nichts. Ich repetiere ja auch nur Dinge, die ich höre und füge mir da ein Bild zusammen, das ja durchaus sehr schief sein kann. Also wir schauen ja auf das Gebilde Südkurve, ohne tatsächlich ein klares Bild zu haben.
Aber ich glaube, was wir schon auch deutlich machen, wir haben auch von uns kein klares Bild, sind auch irgendwie völlig in die Jahre gekommen, perspektivlos, haben jede Intensität verloren und haben auch niemandem was vorzuschreiben.
Genau, wir wollen nicht vorschreiben, was ich aber sozusagen als Aspekt noch mit reinbringe. Und das finde ich
aber anregen, weil wir schon mehr erfahren haben als die auf der Süd.
Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass es durchaus gut sein kann, dass nämlich marginalisierte Perspektiven genau bei der Gruppe, die jetzt sozusagen im Fokus steht, dass die da durchaus wirken.
Das würde ich ja gerne wissen.
Ja, ich auch. Und ja, also es ist zu vermuten, dass das auch im Übrigen mit der Intensität zu tun hat, mit der die auftreten.
Also wenn jetzt die aktive Fanszene mal was Gutes tun sollte, dann machen sie mal eine Filmaufführung mit TMH und des Archimedes und Hass von Kassowitz. Und drumherum eine Diskussion zu dem Zitat, was wir gerade vorgelesen haben. Ich moderiere das auch gern.
Wen kann man denn da anschreiben, damit das umgesetzt wird?
Naja, im Grunde genommen gibt es ja seit letztem Jahr, haben wir gelernt, beim Millanton-Podcast gibt es ja zwei Außenminister von USP zum Beispiel. Einer davon heißt Henning, den kenne ich auch, den habe ich im Übrigen auch angeschrieben, hat mir noch nicht zurückgeschrieben, vielleicht weil er sich auch erst beruhigen muss.
Oder auch wieder aussieht.
Oder vielleicht mit mir nichts mehr zu tun haben will, weil ich jetzt auf Boulevardniveau angekommen bin. Keine Ahnung. Ist auch egal. Im Kern gibt es ja so etwas wie zwei Personen, die das, was in dieser Südkurve passiert, durchaus auch in der Lage sind, nach außen zu transportieren. Und da vielleicht auch mein Appell, sich nicht vielleicht in dem gemütlichen Wohnzimmer Millanton zurückzuziehen, sondern vielleicht auch mal irgendwo hinzusetzen, wo Menschen sind, die vielleicht mit einer ganz anderen Perspektive auf das Thema gucken. Und
beim Jugendtreff Gutzhorn zum Beispiel.
Und da kommt Insider bestimmt mehr dabei raus, als wenn man sich sozusagen mit Leuten unterhält, die sowieso latent derselben Meinung sind wie man selber.
Ja.
Sehr schön. Das heißt, wir warten, was Henning sagt.
Ja, mal gucken. Ich erwarte eigentlich gar nicht, dass da viel gesagt wurde. Ich hoffe so ein ganz kleines bisschen, dass das ist ja das einzige Organ, das sozusagen aus dieser Kurve heraus erscheint, ist ja die BASCH. Also das ist da vielleicht, was ja auch sozusagen, also wir haben ja mit Medienhistorie angefangen und auch öfter schon mal auf Referenzen gehabt zum Thema Print. Also, dass die ausgerechnet als gedrucktes Fernsehen erscheinen, also mit all den Nachteilen, die so ein Printgedöns hat, dass die eben nicht digital kommunizieren, das
verblüfft mich ja nach wie vor.
Muss Meint ich sagen. Ihr denn, dass beim nächsten Heimspiel irgendwas anders sein wird? Irgendwas?
Ich glaube, dass dann, wenn wir denen jetzt den richtigen Soundtrack mal liefern. Ich meine, wir reden hier die ganze Zeit über diverse Sachen. Und es ist ja auffällig, mir fehlt ja auch immer nur Tupac und der KFC-Knülle im Politbüro ein irgendwie. Aber was ist denn eigentlich so in den letzten 10 Jahren so erschienen? Da kennst du dich nämlich viel besser aus als ich, weil ich fast nur noch Jazz höre. Was so ein bisschen irgendwie das in Pop-Sounds fasst, was wir hier die ganze Zeit besprechen?
Das ist eine spannende Frage, zumal ich glaube ich dazu, also dazu müsstest du glaube ich wirklich auch noch mehr in dem Alter drin sein und durch die Brille gucken, die Leute tatsächlich in dem Alter halt aufhaben und die Wahrnehmung haben. Ja, ich mag vielleicht ein bisschen mehr am Puls der Zeit, was Musik angeht oder wenn musikalische Darbietung, aber ob ich da jetzt direkt was hätte, wäre jetzt die Frage. Na, das müsste ich wirklich mal überlegen. Kommt mir bestimmt auch noch was in den Sinn und wenn, grätsche ich einfach bei dem nächsten Monolog dazwischen und sage, jetzt habe ich's. Aber aktuell fällt mir da wirklich nicht direkt
was an. Ich fand ehrlich gesagt die Sons of Kemet, die wir letztes Mal hatten, ja, die wir auch gerne jedes Mal haben können, da steckt natürlich wirklich sowas drin, weil das ist ja schon wie die sublimierte Energie dessen, worüber wir da reden. Also
ja, ich fand die Idee mit Negres Verdes, da hätte ich jetzt auch nochmal Mambo zu bieten, das was auch ein ganz großartiger Song ist, aber es ist natürlich jetzt auch, ich
dann
werde
bleiben
derzeit
wir doch bei unserer Jugend. Wenn wir als alte Säcke jetzt irgendwie uns vorstellten, ja. Wir wissen, dass wir alte Säcke sind, die denen auch die müssen ihre eigenen und so weiter, bla bla bla, aber wenn wir jetzt einen ruhigen Abend hätten, wo sie uns ausnahmsweise zuhörten und sogar Lust zu hätten, was für Platten würden wir ihnen denn dann auflegen?
Naja, ist jetzt die Frage, ob wir über solche Künstler wie Dendemann sprechen oder wie auch immer. Es sind natürlich dann, es gibt einfach so viele Facetten. Da muss man natürlich dann wissen, wie gerade diese.
Wir fallen ja wieder so Sachen ein wie Divine Shoot Your Shot oder so, ne?
Ich habe tatsächlich vor kurzem gerade so eine Arte-Sendung gesehen, die ich sehr großartig fand, über die Entstehung des High Energy sozusagen, die wirklich auch in der, ich glaube, noch einen Monat in der Mediathek zu sehen ist. Die bei Robert Corley anfängt und
die ja auch viel mit dem Intensitäten-Thema zu tun hat, weil im Grunde das, was im Moment ja auch diskutiert wird, ist manchmal ja so ein bisschen so eine nur Samstag-Nacht-Diskussion, also dass auch von vielen Altlinken quasi den Leuten wie den Rotkäppchen und so weiter vorgeworfen wird, im Grunde na gut, ihr tobt euch da mal kurz im Stadion aus und macht euch danach auf die Jagd nach Fan-Utensilien von HSV-Fans in den Straßen von St. Pauli und damit endgültig nur noch Scheiß, aber ihr wollt die Gesellschaft ja gar nicht mehr verändern. Das ist eigentlich irgendwie strukturell, weil wir hier einen Pop-Podcast haben, ein ähnlicher Vorwurf, wie es den an die Techno- und House-Bewegungen gab. Ihr macht da irgendwie tierisch einen ab, irgendwie wenn ihr dann auf Ecstasy da irgendwie ganz ganze Raves durchfeiert. Und also Manchester Rave oder so, war ja auch irgendwie war ja auch so eine Art, sich illegale Räume zu erobern. Oder
fällt mir an, ich muss unbedingt noch als Reminiszenz für unseren Glasgow-Besuch, da lief ja tatsächlich in der Halbzeitpause Happy Mondays und da kommt mir natürlich Manchester Rave sehr zu Pass. Da würde ich tatsächlich mal Kinky Afro auf die Playlist setzen.
Wie sind die noch KMF oder so ähnlich? Gab's da auch? Und selbst Born Slippy? Nee, nicht Born Slippy. Wie heißt das noch? Du
Born weißt, Slippy war ja Underworld.
Das war aber geil.
Ja, natürlich. Das ist
Schottland. Das hat auch viel mit Intensität zu tun. High Energy packen wir auch gleich mit drauf von
M&M. High Energy, da gibt's ja tatsächlich ganz viele Sachen. Also es war auch eine sehr lustige Reportage, weil auch solche Leute wie Fancy zu Wort gekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr Fancy kennt. Der dann auch, oder Lime, also kanadische Band aus einem Ehepaar, das war mir gar nicht bewusst. Die
also Leute wie Larry Levine, die das ganze DJing so weit revolutioniert haben, dass die Ultras heute ja überhaupt Techno-Partys, oder wenn sie die noch machen, sie haben es eine Zeit lang gemacht, überhaupt veranstalten können. Und können wir ja auch mit draufpacken.
Ja, ich würde tatsächlich auch noch so wie Frankie Ossarillo mit Relax drauflegen, weil das tatsächlich dazu geführt hat, dass sowas.
Goes to Hollywood, nochmal deutlich.
Ja, Relax. Also es ist tatsächlich.
Einen geilen, schwulen Laden in Düsseldorf, der Relax hieß, der war großartig, wo so riesig das Titelbild an die Wand gemalt war.
Also, es ist tatsächlich von High Energy, von dem Überhit aus der Zeit, ist tatsächlich das gesampled. Das war die Idee und die ist daraus gesampled worden. Dieses Dip, 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 Dip. Das kam das erste Mal ein wenig langsamer von der Geschwindigkeit, bei Frank of the Hollywood. Und deswegen ist es schon echt sehr, auch fand ich schon sehr spannend. Und dann auch die Auswüchse, die dann dazu führten, dass es später irgendwann Acid gab und aus Amerika die Gegenwelle mit Chicago House oder Detroit House oder der Hausmusik an sich. Das war alles schon wegweisend und dass einfach die Leute, die da aufgelegt haben, gar nicht die Möglichkeit hatten, aus dem Vollen zu schöpfen, weil es einfach so wenig gab, dass sie sich einfach dran gemacht haben, selber Sachen zu produzieren und einfach.
Na, wozu man auch nicht vergessen darf, das war ja ganz viel auch tatsächlich Gay Culture, also tatsächlich in diesem
Fall zu 99%.
Und das war ja alles der Schatten von AIDS, der in dem Moment auch tatsächlich.
Das war ja auch Rod Corley, das war, glaube ich, einer der ersten Opfer, 83, 84.
Nein, das war schon so die Intensität suchen, weil der Tod so nah ist. Also,
ja, natürlich. Beim Thema wenn du in einer Clublandschaft zu der Zeit warst, dann war es einfach, die Hälfte der Menschen waren plötzlich mal da innerhalb von 14 Tagen. Das muss schon so eine Wahrnehmung gewesen sein. Und dann die mediale Presse, die zu dem Zeitpunkt noch gar keine Begrifflichkeit dafür definiert hatte, gar keinen Namen, dass da natürlich irgendwie.
Während gleichzeitig Leute wie Ronald Reagan so taten, als gäbe es das alles gar nicht, weil es ihnen scheißegal war, dass die ganzen schwarzen Schwulen krepiert sind. Und nicht zufällig heißt ja diese großartig irgendwie vor 2 Jahren oder so ins Kino gekommene Doku über ACT UP in Paris, also die selbst HIV-Positiven, die politisch aktiv wurden.
Paris Burning, ne?
Nee, das ist die alte Doku, die das Vorbild für Pose ist, was du jetzt gerade meinst.
Ach so, ja.
Nee, die heißt 120 BPM oder 100 M. Also eben wegen der Hausmusik, die da eine Rolle spielt. Und da geht es tatsächlich irgendwie auch um die Hardcore-Aktivisten, die dann irgendwie Blut in irgendwelchen Pharmakonzernen verspritzt haben und so weiter. Und auch das sind ja so Geschichten, wenn wir schon über Intensitäten reden, spielen die schon auch eine Rolle und würden sich damit die Rotkäppchen mal historisch beschäftigen, würde das ihren Horizont zumindest erweitern, vermute ich.
Ihr habt eben einen Punkt angesprochen, den ich ganz interessant finde, der ja vielleicht auch für uns deswegen so schwer zu verstehen ist. Wenn wir die Techno-Bewegung der 90er Jahre nehmen und die ja...
Das war aber 80er auch, wobei wir hier gerade...
Ja, ich weiß.
Also die Vorläufer.
Vorher waren wir aber bei den 90ern und da haben wir einen Punkt besprochen, den ich ganz interessant fand. Ich hab sozusagen, also ich springe jetzt tatsächlich ein bisschen zurück, weil den Punkt fand ich sehr interessant, dass das ja die... eigentlich die letzte... klar zu definierende musikalische Jugendbewegung war die Techno-Bewegung. Und die
Welche hat Teil einer Jugendbewegung sein, können wir ja auch mit auf die Playlist packen.
Naja, also es ist auf jeden Fall sehr...
Nein, du hast recht, ich mache mich nicht lustig über dich, das
natürlich,
fällt mir
natürlich, Intensität
ein.
Ist definitiv da auch ein ganz großes Thema gewesen.
Ja, aber eine Intensität, die ja geflüchtet ist. Also da sind Räume aufgemacht worden, in denen sich die Menschen in diesen Sound... und vor allem in die Droge geflüchtet haben. Also das war ein Ausklinken aus der Welt, in der man lebt, wenn man sozusagen jung genug war und krass genug drauf, dann waren das 3 Tage in Folge, in denen man sozusagen sich ausgeklinkt hat.
Genau das.
Und das ist, ich will auf Folgendes hinaus, dass sozusagen die Intensität, die wir jetzt, bei denen ich euch eben zugehört habe, aus der Zeit vor Techno, war eine Intensität, die auf die echte Welt gewirkt hat und wo die echte Welt auf diejenigen gewirkt hat, die diese...
Das stimmt ja nicht ganz, wo man sich aus der rechten Welt nicht anders, echten Welt nicht anders zurecht zu oder sich in der echten Welt nicht anders zu helfen wusste, als dass man in die Gegenwelt der Diskothek, der Clubs, der
also
und so weiter gegangen
ist. Also ist die Frage, ob für die Teilnehmer sozusagen die echte Welt nicht die Clubwelt war und die unechte Welt das Reale, was sie als Arbeitswelt...
Aber es gab eine Beziehung zwischen den beiden Welten. Natürlich. Und das war bei Techno anders, da gab es keine Beziehung. Also in der Techno-Welt war Techno und da gab es die echte Welt nicht.
Naja, ich würde da ganz anders rangehen. Ich würde sagen, das ist... also diese Community, aus der jetzt die Sache Energy und diese, also 70er, 80er Jahre, auch diese Bewegungen, gerade diese Gay-Community, da war das Kalte, was Techno beinhaltet, immer noch, war da nicht wirklich Thema, weil Techno tatsächlich nicht unbedingt auf Songs und auf Vocals, also dass dazu auch gesungen wurde, sondern es war eher kalt und das ist halt wirklich natürlich auch durch den Konsens mit diesem oder dieses Zwischenspiel mit Drogen halt auch eine Musik war, die industriell war, die wirklich aus Maschinen kam und die bewusst auch das mitteilte, dass das halt wirklich eine sehr computerhafte Musik war, die dann nicht
aber die Pointe war doch eigentlich, dass du die Computer eingesetzt hast wie ein Musikinstrument, also dass ja, du quasi das Digitale das analogisiert hast und in eine analoge Welt rücküberführt hast, so. Genau. Das war ja das Coole an den frühen Leuten, es gibt ja so unglaublich, kennst du diese Geschichten aus dieser Kirche im Hell's Kitchen in New York, wo dieser erste DJ, mit dem gibt es so Interviews in Larry Levan,
ja.
Das war aber viel früher, das war in den frühen 70ern. Da gab es so eine Gay-Kirche im Hell's Kitchen in New York, wo es regelmäßig auch Polizeirazzien, da hat ausgerechnet der doofe Ulf Poschert in DJ Culture auch drüber geschrieben, wo es regelmäßig Polizeirazzien wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gab, weil sich die Typen tatsächlich rund um die Kirche in den Eingängen wechselseitig eingeblasen haben, weil es halt irgendwie gerade legal geworden war irgendwie. Und wenn dann aber die Polizei kam, auf einmal irgendwie, ja, holt sie rein, also auch so Gegenchöre. Und da war so der erste DJ, der im Grunde am Sequencer und diesen ganzen Kram so rund um das DJ-Set eingesetzt hat. Müsste man nochmal googeln, welche das war. Und da gibt es Aufzeichnungen bei YouTube, wo du auf einmal tatsächlich in New York von 1971, wo der ja noch so Curtis Mayfield und so, können wir auch gerne mit auf die Play, immer wieder großartig, diese Curtis Mayfield-Geschichte, wo der solche Sachen gespielt hat und du auch die Publikumsreaktionen hörst und das alles in den frühen 70ern und sie sind schon ganz ähnlich wie später tatsächlich in dem Hausszenario mit Acid und so weiter, wie die Leute anfangen zu reagieren auf den DJ, aber die Pointe war, dass der im Grunde genommen sich so eine Peripherie geschaffen hat, um damals noch Vinyl einzusetzen wie ein Instrument. Und ich glaube, das war auch die Pointe bei den Computerwelten später. Das war ja nicht Kraftwerk.
Nein, natürlich nicht. Also dieses Einsetzen oder dieses Wahrnehmen des DJ-Tums als Instrument, dass der DJ sozusagen der Musiker des Abends ist.
Wie du ja auch
als genau, DJ. Genau, das ist ja eine Thematik, die hoffentlich nie verloren geht und die immer noch zeitgemäß ist. Insofern war das sowieso eigentlich immer präsent. Also du versuchst ja natürlich auch, das, was um dich rum passiert, irgendwie wahrzunehmen und umzuholen und die Leute an die Hand zu nehmen und in die Richtung zu führen, auf die sie aus sind, auf die du aus bist und die den Abend so verlaufen lassen.
So intensiv verlaufen lassen,
wie alle es wollen. Also,
eigentlich bräuchten wir einen guten DJ statt Kautschinski.
Und einen guten Club.
Naja, wir brauchen einen guten DJ statt einem Capo, würde ich sagen.
Oder auch das?
Also das ist ja der Bogen, den ich spannen wollte, nämlich wieder zurück zum Thema, der euch jetzt glücklicherweise gelungen ist.
Das war Absicht, Erik.
Ja, genau. Also beim Thema Techno wollte ich darauf hinaus, dass das ja tatsächlich eine Flucht war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich beim Techno noch viel intensiver als bei Hausmusik, bei der das ja...
This is a warning.
Bei
noch eben Adiva auf die Playlist.
Bei der das ja auch funktioniert, aber bei Techno hat der DJ und der Beat und die Droge ist ja viel tiefer in dir drin, als es bei Hausmusik also überhaupt funktioniert.
Der klassische Unterschied ist die Intensität der verschiedenen Sachen. Du wirst bei einem DJ-Set, einem klassischen House-Set, basiert die Thematik des Aufbaus darauf, dass du ein Intro hast. Du hast dann im Regelfall einen Gesang, der was mitzuteilen hat und der dann natürlich sich steigert und endet und auch mit Trommelwirbel. Beim Techno oder beim sogenannten Techno ist es so, dass da eigentlich alles basiert auf einer gewissen Monotonie. Du begibst dich in diesen Tunnel sozusagen, ob da Drogen eine Rolle spielen, wie auch immer. Und
deswegen hieß der Club in Hamburg übrigens auch so, würde ich mal sagen.
Dann reicht tatsächlich eine Hi-Hat, die dazu kommt, um völlige Ekstase auszulösen.
Aber das ist doch der gleiche Effekt wie bei den Trommeln in der Ultrakurve, oder nicht?
Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Genau das, egal welches, die Stilmittel ändern sich, aber das Grundprinzip, das Schema dieses Aufbaus, die Leute, die das abfeuern, mitnehmen, Teilnehmer dieses Events sind natürlich, die kennen natürlich die Mechanismen. Wenn wir in so einen Club gehen oder wer auch immer und für den das neu ist, dann versteht er das auf Anhieb gar nicht.
Wir haben nämlich im Übrigen jetzt noch einen Begriff, der wichtig ist, und das ist der Begriff des Einlassens. Und das in sich hineinlassens. Und darauf wollte ich hinaus, das ist beim Techno intensiver. Es ist bewusster und es ist auch mächtiger über mich. Also der Beat, die Monotonie, das, was mit mir passiert, ist mächtiger, als es beim House sein kann. Also zumindest in meiner Erfahrung. Man hat bei einem tollen Abend in einem Hausclub hat man diese Momente, wo sozusagen alles passt, also man in der Musik aufgeht, das, was der DJ einem anbietet, dass man das sozusagen annimmt. Also das ist beim Techno aber sehr viel direkter, sehr viel manifester, ganz viel mehr in mir drin.
Um das in die richtige Zeit zu schieben, wenn du jetzt so eine Variante wahrnimmst, die du gerade schilderst, so eine Situation, ist genau das, was du sagst, natürlich komplett richtig.
Und wenn du musst natürlich den Moment so wahrnehmen, wie du ihn in dem Abend wahrgenommen hast. Also wenn wir in die heutige Zeit gehen und du sagst, du bist irgendwo im Club und denkst, boah, was für ein Hammerlied jetzt gerade läuft in irgendeinem Techno-Club. Du schasamst das, hörst das am nächsten Tag am Kaffeetisch an und denkst, boah, was war denn da mit mir los?
Das heißt, das ist eine Dimension der Wahrnehmung, die du natürlich an dem Abend hast, weil du genau das zugelassen hast. Du hast dich darauf eingelassen, diese Intensität wahrzunehmen. Das hast du natürlich am nächsten Morgen beim Kaffee und Müsli-Frühstück nicht unbedingt.
Ja, und wenn wir das wieder auf den FC St. Pauli beziehen.
Das ist natürlich genau das Bild des linken Spießers, mit dem der Intensität kontrastiert. Also
wollte ich gerade sagen, also die Gegengrade sitzt beim Müsli und sozusagen die Jungs mit den roten Masken sind gerade in so einem Techno-Film. Und dass das nicht zusammenpassen kann, das ist
das
Bild. Das
Zweitagesablauf ist, aber okay.
Du hast aber die Bilder, suchst du ja nicht zufällig. Also die wirren hier ja irgendwie im virtuellen Unbewussten um uns herum.
Deswegen, also es ist tatsächlich so, dass dieses aktiv dabei sein, die Wahrnehmung natürlich eine andere ist, als die passiv dabei sein Wahrnehmung zwei Tage später. Jetzt die Situation, die wir jetzt hier haben und dieses Derby besprechen. Eigentlich, als ich heute Abend losgegangen bin hier, habe ich gedacht, ich habe überhaupt keine Lust, über dieses scheiß Derby zu sprechen. Überhaupt nicht. War mein
Geht Plan. Dir das denn immer noch so?
Ja. Und ich habe mich darauf eingelassen trotzdem und freue mich über die Intensität, die wir an den Tag gelegt haben. Aber eigentlich habe ich gedacht, ich bin froh, dass es das, wie es aussieht, im nächsten Jahr nicht mehr gibt. Das Derby.
Aber trotzdem hoffentlich mehr Intensität auf dem Platz und überhaupt am Millerntor und nicht ein Aufbrauchen der Substanz, sondern das Generieren von neuen Substanzen, in denen man intensiv sein kann.
Es hört sich so an, als wenn wir langsam dem Ende zuschweifen.
Wir verabschieden uns schon fast. Ist das so?
Ja. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass gar nicht, dass wir einen großen Ausblick brauchen, sondern wir wünschen uns, also das, was ich mir wünsche, und ich glaube, und das habe ich auch in meinem Blogbeitrag geschrieben, und das finde ich auch nach wie vor, es gibt ja ein Vorbild für das, was wir uns jetzt wünschen. Ein Vorbild, wo am Millerntor Intensitäten aufeinander getroffen sind. Und das ist die Blockade der Südkurve vor 9 Jahren gewesen.
Das wünsche ich mir jetzt aber nicht, die Art der Intensität, die es damals so gegeben hat.
Also die Intensität, sozusagen die Intensität.
Ich wünsche mir die Intensität des 4:0 gegen Bochum in der Pokalsaison, als wir
ja, Sekunde,
ein B nach dem anderen hatten.
Lass mich das mal kurz ausreden. Denn wir haben jetzt ja gerade eine ähnliche Intensität erlebt im Sinne von Konflikt. Was aber in den 2 Wochen danach passiert ist, ist, dass man in einen Diskurs gekommen ist. Und für mich ist das Spiel, ich weiß auch nur noch wegen dieser emotionalen Intensität, gegen wen das war, sonst hätte ich das schon längst vergessen. Das war ein Spiel gegen Augsburg, sportlich total unwichtig. Aber es war das erste Spiel nach diesem Konflikt, nach dem Hervortreten dieser Risse, die ja dann gekittet worden sind und deren Kitt jetzt quasi aufgesprungen ist und sich dieselben uralten Konflikte am Millerntor wieder sichtbar machen. Und was aber da gelungen ist, dass auch durch einen sehr intensiven Diskurs, im Übrigen auch in sehr vielen Blogs damals, die es teilweise heute gar nicht mehr gibt, wo sich auch Leute in diesem Konflikt aufgerieben haben, die das nicht ausgehalten haben, diesen Diskurs zu führen, weil der sehr, sehr intensiv war. Das ist echt der Begriff des Abends, muss man sagen. An diesem Spieltag hat sich das Millern-Tor versöhnt. Und es hat zu einer alten Kraft wiedergefunden. Und ich meine mich daran zu erinnern, das in den Gesichtern der Spieler von Augsburg sehen zu können, im Sinne von, was passiert hier eigentlich? Also ich bin hier gerade Zeuge von irgendetwas, von dem ich nicht ganz begreife, was passiert. Aber das Millern-Tor ist einfach wieder zusammengewachsen. Und das ist es nur, weil wir die Zeit, diese zwei Wochen genutzt haben, um uns auseinanderzusetzen. Und deswegen sage ich auch noch einmal meinen Appell, wir können nicht bis zum 4.4. warten, nur weil es da lustigerweise einen Termin gibt, an dem der FC St. Pauli und der Fanladen über das Thema, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin, sprechen, sondern wir müssen das bis zum nächsten Heimspiel schaffen.
Schöner Ausblick.
Ja, und das ist auch ein toller Schlusssatz gewesen.
Also, bravo. Also,
das ist im Übrigen gegen Duisburg, ist ja auch nicht so schön.
Genau.
Ich denke immer, wenn du sagst, this is a warning, ich werde jetzt irgendwie gewarnt, nee, aber es ist nur ein Song, oder?
Adiva kommt auf die Playlist, vielleicht finde ich noch was anderes mit Adiva. Erik, du wolltest auch noch einen Song raufschmettern.
Ich habe heute noch gar keinen Song, aber tatsächlich hätte ich gerne einen. Und das ist Red Skies of a Paradise von Fischer Z. Oh, weil er nämlich, weil diese Red Skies kommt übrigens auch aus den 80ern, aus einer Zeit, wo eigentlich die Auseinandersetzung in England für den Rest Europas sozusagen beschreibend, prophetisch sozusagen war. Also all die Auseinandersetzungen in England in ihrer Intensität sind irgendwann später sozusagen in die Schrödersche Bundesrepublik sogar rüber gewandert. Und wir leben wieder in Zeiten, in denen sozusagen in England eine ganze Menge passiert. Deswegen finde ich, kann man da durchaus mal rüber gucken. Und
einen habe ich auch noch für die Playlist. Und zwar einfach, weil das so. Ja, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, was das spiegelt, was das kritisiert, was das will. Aber dies Fütter mein Ego von den Neubauten.
Was nochmal?
Fütter mein Ego, das heißt du weißt aber, ich bin 5 Meter groß, also ein Kokser-Song ist es eigentlich, aber der vereint irgendwie komischerweise so dieses Größenwahnsinnige, auch das, was kritisiert wurde an dem Mackertum auf der Süd, mit einer Intensitätssehnsucht, die nicht mehr wirklich funktioniert, also die schon dekonstruiert ist. Und,
ja, deswegen sind ja Koks und Amphetamine auch so blöde Drogen, weil sie dich einfach nirgendwo hinbringen, ne?
Aber du weißt, Willi, ne? Welchen ich meine. Der heißt ja. irgend so ein asiatisch klingender Name ist das.
Ich weiß nicht, du meinst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das. Ja, aber ich werde das suchen. Ich meine, ich hätte schon mal was gesucht bei der Band und war drauf gestoßen, dass sie vielleicht noch nicht bei Spotify war. Ich werde mein Bestes geben.
Also dann freuen wir uns auf die brutzelnde Luft im Stadion beim Heimspiel gegen Duisburg.
Eine spanische Marquise mit Namen Teresa. Lockt mich, aber nein.
Sehr schön, schönen Abend euch. Schön, dass ihr dabei seid.
Das ganze Stadion.
90 Euro 10 St. Pauli verkratzt.